Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hackmans MMA-Show. Mit Sebastian Hacke. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Episode 87 von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Heute ist bei mir der Boxcoach und TV-Experte Andreas Sellack zu Gast. Hallo Andreas, wie geht's dir?
Hallo Sebastian, freue mich sehr hier zu sein.
Ja, es ist Wahnsinn. Endlich hat das mal geklappt, dass wir beide mal eine Leitung finden, einen Zeitpunkt und uns ein bisschen unterhalten können. Ich mache ja gerne andere Sachen, die ein bisschen aus der Reihe sind. Also ich will nicht immer nur der MMA-Podcaster sein, der von Event zu Event geht. Ich beschäftige mich mit den verschiedenen Kampfsportstilen, der Geschichte, auch Personen. Und du bist eine Person, die sehr viel hergibt. Ich glaube, da können sich viele Leute viel mitnehmen von deiner Geschichte, von deiner Ansichtsweise, wie du den Boxsport und auch den Kampfsport betrachtest. Deswegen, ja, ist mir eine große Ehre, dass du hier bist. Und du hast ja auch den Kampfsport in die Wiege gelegt bekommen, sozusagen. Also dein Vater Toni war Boxer, aber du bist trotzdem nicht direkt in seine Fußstapfen getreten.
So ist es, Sebastian. Also ich war zwar ein wahnsinns großer Kampfsportfan, also so muss ich es eigentlich sagen. Mein Vater ist Boxer, der hat über 300 Kämpfe gemacht, hat damals in der Bundesliga in Deutschland geboxt und ja, war so ein alter Haudegen, auch selbst Trainer heute. Ist jetzt inzwischen 74 Jahre alt, ist toi richtig fit. Ja, und ich war im Endeffekt so wirklich mit dem siebten Lebensjahr war ich schon Bruce Lee-Fan. Also von meinem Onkel her, von meiner gesamten Familie hat mich immer der Kampfsport sehr, sehr fasziniert. Gerade Bruce Lee war eine Kultfigur. Damals der Film Der Boss mit dem englischen Titel und die Todesgrüße aus Shanghai und wie die alle geheißen haben, die ganzen Filme, der Mann mit der Todeskralle. Auf jeden Fall ist meine Story losgegangen, dass ein sehr, sehr guter Freund von meinem Vater war, ein sehr guter Kampfsportler, er war so in dieser Richtung Shaolin ein bisschen angehaucht, aber auch Bruce Lee-Richtung, so dass er mich damals zum Serge gebracht hat. Das war einer der ersten Kampfsportschulen in München, also alles, was so in Kickbox-Richtung ging, und dass ich da mit 12 begonnen habe.
Ja, diese Figur Bruce Lee, meine Güte, also wir sind ja schon ein bisschen älteres Semester. Ich bin 40, du bist wie alt, Andreas?
Ich kann es gar nicht sagen, also ich werde dieses Jahr 50.
50 wirst du schon, ja. Es sieht nicht aus wie 50, das muss ich tatsächlich sagen, aber trotzdem, die Leute heutzutage, die kommunizieren über WhatsApp und die schauen YouTube-Videos, aber ich glaube für uns, die wir ja mit klassischem Fernsehen aufgewachsen sind, für uns diese Bedeutung der Figur Bruce Lee zu erklären, also ich weiß noch, Bruce Lee gegen Chuck Norris, die Faust des Drachen hieß das, glaube ich, damals im deutschen Fernsehen, und den Film habe ich erst Anfang der 90er gesehen, der wurde Anfang der 70er gedreht, aber der kam erst Anfang der 90er hier in unsere Kultur, in unseren Sprachraum, ins Fernsehen hierzulande. Ich war schockiert, als ich das gesehen habe, Andreas. Also, was ist das, habe ich mir gedacht. Was macht der da? Das ist ja nicht wahr. Die Techniken, die Schnelligkeit, der Körperbau von dem Typ. Damals gab es kein YouTube, da gab es kein Internet. Aber sprich doch du gerne mal, weil du auch so inspiriert worden bist von Bruce Lee, über die Bedeutung dieser Figur Bruce Lee. Weil das war ja für uns damals ein Gott. Ich glaube, so kann man es wirklich sagen, ein Kampfsportgott.
Ja, erstens hat Bruce Lee für mich persönlich, also wirklich, er hat eine Aura gehabt. Es ging jetzt gar nicht so nur um das, sondern es war so eine Persönlichkeit, wenn ich ihn gesehen habe, das war wie so ein guter Freund, wie so eine wirklich Gottfigur, kann man schon sagen. Bei mir überall, ganzes Zimmer war voller Bruce Lee-Bilder. Und ich habe mir damals alles gekauft, was es gab. Also von den Büchern, von den ganzen Lektüren, von den Techniken, von den ganzen Sachen. Und war, muss ich auch ehrlich sagen, sehr, sehr erschüttert dann später. Jetzt gehe ich ein bisschen weiter, wo auch zum Beispiel sein Sohn dann auch eine tragische Wende gehabt hat, wo er gestorben ist und im Endeffekt zu Tode gekommen ist bei Dreharbeiten. Da habe ich eine Träne vergossen.
Beim Film The Crow, ne?
Ja, genau. Bei The Crow, so ist es.
Für alle, die es nicht wissen, The Crow ist auch so ein Kultfilm, so ein Sci-Fi, Dark, ja, ich meine, kein Horrorfilm, aber so ein Science-Fiction, nicht Science-Fiction ist auch der falsche Begriff, so ein Mystery-Film, würde ich mal sagen, Mystery-Action-Film aus den 90ern, und da gab es eine Szene mit einer Waffe, wo auf ihn geschossen wurde, und da gab es wohl einen Fehler mit der Munition, also da sollte Platzpatronen sollten eingesetzt werden, und anscheinend hat sich da ein Projektil trotzdem gelöst und hat ihn getroffen und tödlich verwundet, ist tatsächlich verstorben an dieser Verletzung. Also das nur, um es zu erklären für alle, die den Film vielleicht nicht kennen, ne? Und auch Brandon
Lee.
Ja,
aber das ist genau zum Beispiel auch so eine Sache, wie du jetzt gesagt hast. Es gibt so viele Mysterien um Bruce Lees Tod. Das ist ja ganz klar. Das ist ja wie mit Elvis Presley, wenn einer stirbt oder Marilyn Monroe, dann fängt man an, irgendwelche Sachen auszugraben, dass er irgendwie mit der Mafia zu tun gehabt hat und dass er sich nicht bestechen hat lassen und dass viele Mordversuche auf Bruce Lee waren. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich glaube eher so ein bisschen der Frau, also der Story von der Frau, von der Linda Lee, dass er auch Probleme gehabt hat. Das war auch erwiesen. Er war im Übertraining, der war ein Wahnsinniger. Es gibt eine ganz interessante Szene aus seinem Buch, da trifft er sich mit einem Kumpel zum Training. Und dann fragt er ihm, was haben wir denn heute für ein Programm vor uns? Und dann sagt Bruce Lee, das und das Programm, sagt er, ist das nicht zu viel? Dann sagt er, no, we have to go behind the limit. And when we die, we die. Also sozusagen, wir gehen hinter das Limit und wenn wir sterben, dann sterben wir. Aber das ist so, mal zu sehen, was der für eine Psyche und was der für einen Spirit gehabt hat, dass er hinter den Horizont gehen wollte.
Dieses Mindset, das ist schon sehr, Mindset, sehr powerful, also das zu sehen. Und auch dieses, du hast ja mehr Parallelen auch noch. Ich habe sehr viel recherchiert, auch zu deiner Person, obwohl wir uns jetzt schon eine Zeit lang kennen. Du hast ja mit Wing Kido Kai angefangen. Also das ist ja, wenn ich richtig informiert bin, ähnlich wie der Jeet Kune Do-Stil von Bruce Lee, ne?
Genau, das hat Covers Flowers entwickelt. Das war ein Vietnam-Veteran in New York, also ein ehemaliger Soldat. Den hatte ich auch das Vergnügen, vor ein paar Jahren ihn kennenzulernen. Ein super charismatischer Typ, so ein bisschen wie Sugar Ray Leonard ähnlich. Und genau, also der Stil ist im Endeffekt eine Ableitung von dem Jeet Kune Do-Stil. In Jeet Kune Do-Stil, die ganzen Blocktechniken sind ja aus dem Wing Chun, weil Bruce Lee hat ja begonnen, auch so in diese Richtung wie Wing Chun. Sein Meister war Ip Man. Aber er hat mich dadurch inspiriert, weil er im Endeffekt, er war eigentlich der Vorreiter des modernen MMA, um zu sagen, er hat die Stile vereint. Also sozusagen die Fußtechniken von anderen Kampfsportarten, die Boxtechnik, also die Schlagtechniken aus dem Boxen, die auch Würgegriffe, Bodentechniken, er hat alles vereint und immer den kürzesten Weg zum Erfolg gesucht. Also jetzt in normales im Film, okay, Fußkick zum Kopf, aber ja, hat eigentlich ist die Philosophie gegangen immer, Fuß greift Fuß an und Faust greift den Kopf an, also alles, was näher dran ist. Effektiver zu sein einfach.
Ja, was mir gut gefällt am Wing Kido Kai, ich habe mich auch ein bisschen eingelesen, es ist relativ flexibel und es bietet die Möglichkeit, aus verschiedenen Stilen und Techniken so ein eigenes System zu kombinieren. Und da, wie du schon richtig sagst, sind wir ja eigentlich beim MMA, denn auch nicht jeder MMA-Kämpfer kämpft gleich. Es hat jeder seine Stärken, seine Schwächen, jeder sucht sich die Werkzeuge aus dem Werkzeugkasten raus, die halt am vielversprechendsten sind. Und das war schon so ein bisschen die Anfangsphase des MMA, möchte ich sagen. Auch wenn man Bruce Lee in diesen Outfits in den Filmen sieht, er hat diese Handschuhe getragen, wo die Fingerkuppen rausschauen, er hat die kurzen Shorts getragen. Das war schon ein Pionier, der Bruce Lee, muss man tatsächlich sagen, ne?
Ja, und was auch viele nicht wissen, natürlich, er war irgendwie, klar, er ist ja in diese Schauspielerrolle reingewachsen und wenn man sich seine Story anschaut, wie das zustande gekommen ist, aber wenn man recherchiert, er hat viele Streetfights gehabt, er wurde oft herausgefordert, er hat sich immer gestellt, weil es war sehr, sehr umstritten, dass, sage ich mal, ein Asiate diese Kampfkunst in den USA weitergibt und er hat gesagt, er wird Ausländer in den Amerika trainieren, egal welcher Nationalität. Und da ist er, er war ein Dorn im Auge für die ganzen großen Meister in China.
Ja, quasi also diese Kampf.
So ein bisschen so am Rande das Ganze.
Diese Kampfsportkultur in den westlichen Raum zu transportieren, da wurde man dann fast wie ein Aussätziger behandelt, quasi von den eigenen Leuten aus den eigenen Reihen. Also, ja, das ist auch, glaube ich, eine ganz prägende Sache bei der Geschichte von Bruce Lee. Also, über den könnte man, glaube ich, tagelang sprechen. Über
tagelang reden. Aber auch interessant, Kareem Abdul-Jabbar, der berühmte Basketballer, war einer seiner Schüler, Steve McQueen, James Coburn. Also die haben ihn ja auch damals, der James Coburn und Steve McQueen, die haben ihn ja auch damals im Sarg getragen. Und es ist auch eine sehr berührende Story und Geschichte. Aber was mich sehr, sehr inspiriert hat, war er wirklich, weil er war auch so mehr auf dieser philosophischen Art und Weise, weil er eben immer gesagt hat, sei wie Wasser, seid wie, saugt alles auf, benutzt das, was ihr gebrauchen könnt, und alles andere stoßt einfach ab. Und man, und das ist was, was ich von ihm mitnehme, weil ich sage immer, man muss, auf das zurückzukommen, jetzt zu meinen, sage ich mal, Philosophie zum Boxen, dass man alles sich anschauen sollte, jeden Boxstil. Weil wie will ich einen Gegner schlagen, wenn ich nicht weiß, wie die kämpfen? Und das ist immer das Problem auch ein bisschen gewesen von vielen Trainern, dass sie dann so Scheuklappen aufhaben, nur ihre Sache machen und tun, ist ja auch, kann ja auch gut sein, natürlich Perfektionismus in einer Sache. Aber ich finde, wenn man, sage ich mal, erfolgreich sein möchte weltweit, dann muss man wissen, was die anderen machen.
Ja, und du darfst auch, glaube ich, nie stehen bleiben. Ich glaube, das ist etwas, das man vom Kampfsport in alle Lebensbereiche übertragen kann. Weil wenn du immer auf deinem Standpunkt stehen bleibst, bist du vielleicht irgendwann mal der Erste oder der ganz vorne steht. Aber die anderen holen dich ein, wenn du nicht weiter baust an deinem Werkzeugkasten und so weiter. Und man sieht es ja auch im MMA an den besten Kämpfern. Wenn wir einen John Jones nehmen zum Beispiel, ist natürlich eine umstrittene Figur, aber er kann boxen, er kann Kickboxen, er hat super Grappling-Skills, er war ein ausgezeichneter Ringer zu Schulzeiten. Er hat tolle Submissions, er hat eine super Führhand, er hat diese Oblique-Kicks, er hat so viele Waffen, und ich glaube, dass er die auch stetig weiterentwickelt hat und perfektioniert hat. Das hat dafür gesorgt, dass er über ein Jahrzehnt der Beste war in dieser Division, und jetzt geht er ja auch eine höher ins Schwergewicht. Das ist auch wieder so eine Faszination, das Schwergewicht. Das ist ja tatsächlich mein Einstieg ins Boxen gewesen. Meine Eltern haben mir mal so eine Muhammad Ali-Doku gezeigt. Ich weiß noch, das war Weihnachtsferien. Und ich war total begeistert. Wer hat dich denn zum Boxen gebracht? Was hat dich zum Boxen gebracht?
Aber das ist jetzt ein super, super Einstieg jetzt mit Muhammad Ali. Jetzt werde ich dir was erzählen mit Bruce Lee und Muhammad Ali. Ja? Es ist immer so im Leben, es schließt sich immer der Kreis. Bruce Lee war ein Fan von Muhammad Ali. Deswegen hat er in dem Film zum Beispiel bei Chuck Norris, hat er angefangen zum Tänzeln. Er war begeistert von dieser Beinarbeit von Muhammad Ali. Er hat es dann damals auch revolutioniert, dass er im Schwergewicht so locker auf den Beinen ist. Und ich persönlich war damals mit meinem Papa, war ich oft in Gyms unterwegs und habe mittrainiert, aber ich habe eher diese Kampfsport mit Kicks natürlich begonnen und mit Winkidokai. Also ich habe die ganze Karriere mitgemacht, von Leichtkontakt, Semikontakt, Fullkontakt. Und zum Boxen war mir immer so ein bisschen zu rau und zu, wie soll ich sagen, ich habe das am Anfang gar nicht so gesehen, diese Kunst auch so dahinter. Und dann habe ich zum ersten Mal den Kampf Sugar Ray Leonard gegen Marvin Hagler gesehen. Mm. Dann habe ich gesehen, wie sich Sugar Ray Leonard bewegt, und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist Kunst, das ist unglaublich, wie der, was er für ein Auge hat, wie er sich nicht treffen lässt, wie er kontert. Der Kampf war zwar damals umstritten, aber trotzdem, das war ein Wahnsinnskampf. Das waren zwei Legenden, die aufeinander getroffen sind. Und es hat mich dann sehr, sehr inspiriert.
Ja, toll. Also es gibt so viele Phänomene, wenn du darüber sprichst, da ploppen 1000 Bilder auf in meinem Kopf, weil ich bin 1980 geboren worden, und so in den 90ern hat dann dieses Kampfsportinteresse ein bisschen angefangen, und ich kann mich an so viele Dinge erinnern, wo du jetzt diese ganzen Sachen sagst, zum Beispiel auch, klingt jetzt blöd, von Muhammad Ali über Bruce Lee jetzt zu Henry Maske zu kommen, aber Henry Maske war hierzulande, das wissen die jüngeren Fans gar nicht so, die jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre alt sind, 18 Jahre alt sind, was Henry Maske hierzulande für einen Hype ausgelöst hatte. Dabei war der gar nicht spektakulär oder so, aber er hat diesen Gentleman-Sport Boxen quasi einer breiten Bevölkerung nahegebracht. Wird heute oft vergessen, finde ich, seine Bedeutung hierzulande.
Ja, um jetzt auf das Thema zu kommen, man darf ja eins nicht vergessen, der Boxsport war ja immer so ein bisschen angehaucht von einem gewissen, sage ich mal, schmuddeligen Milieu. Das ist ja schon von den, über dieses Thema könnten wir auch sehr, sehr ausführlich reden, was da für Mafia-Sachen waren in den 50er, 30er, 50er, 60er Jahren. Und es war immer so ein bisschen, sage ich mal, angehaucht von diesem Milieu in den 80er Jahren, auch in Deutschland. Und wie du schon sagst, Maske hat es geschafft, den Boxsport aus der Schmuddelecke zu holen, und dass sich auch Prominenz ein bisschen tummelt am Ring. Und 90er Jahre, kann ich mich hier ganz genau erinnern, in München damals die Kämpfe in der Olympiahalle, die waren ausverkauft.
Ja, Wahnsinn.
Also das war schon ein Hype, den er ausgelöst hat. Also natürlich, das war nicht jeder Fan von diesem Stil, aber er hat trotzdem, er war Olympiasieger, er war ein sehr guter Athlet. Und wenn man sich ein bisschen damit befasst, was er für Trainings Resultate gehabt hat. Das muss man zuerst mal nachmachen. Da haben ja auch ein paar Leute zu mir gesagt, ja Mensch, was willst du mit Maske oder was willst du mit Klitschko oder mit den und den? Dann habe ich gesagt, Leute, habt ihr mal mitbekommen, was der im Training leistet? Dann mach zuerst einmal die Trainingsleistung und dann sprich was dagegen.
Du hast die Klitschkos ja auch in person quasi live erlebt. Ja, und wir haben da schon oft drüber gesprochen, weil das gefällt mir so an dir, weil du sehr respektvoll bist. Du versuchst immer von allen was mitzunehmen und von allen was zu lernen. Und die Klitschkos kommen mir persönlich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, kannst du gleich was dazu sagen, aber ich finde, die Klitschkos kommen laut meiner Meinung wenigstens mal und meinem Gefühl nach zu schlecht weg bei der breiten Bevölkerung. Die werden immer als langweilig abgestempelt und das sei eine langweilige Ära gewesen, diese Klitschko-Ära. Aber ich bin großer Fan der Klitschkos tatsächlich. Also,
aber ich glaube, das hängt damit zusammen, das ist ein bisschen schwieriges Thema, was das betrifft. Weil eigentlich ist es ziemlich einfach, weil 90er Jahre war ja dominiert im Endeffekt von den Megakämpfen, wo auf einmal Mike Tyson dahergekommen ist in den 80er Jahren, wo im Endeffekt der jüngste Schwergewichtsweltmeister geworden ist, hat einen Hype ausgelöst mit seiner Art, den Ring zu betreten allein und die Leute zu vernichten, ist ja ganz klar. Dann die Megakämpfe zwischen einer meiner Favorites, Big Daddy Bo gegen Real Deal, das waren die Megakämpfe in den 90er Jahren. Und das ist, was ein bisschen, so sage ich mal, irgendwann mal ein bisschen verloren gegangen ist. Aber es hängt nichts jetzt mit den Klitschkos indirekt zusammen, sondern es war einfach eine Ära, die eine neue Ära gekommen ist. Der letzte große Kampf war dann Vitali gegen Lennox, wo er eine hervorragende Leistung gemacht hat gegen Lennox Lewis. Und ich glaube, dass Lewis sich auch da gescheut hat, einen Rückkampf zu machen. Es hat auch der Emmanuel Stewart gesagt, dass die richtigen Probleme waren da in der Ecke. Okay, es war ein unglücklicher und brutaler Cut. Das wurde zu Recht, sage ich mal, abgebrochen. Aber der Vitali hat sich große Fans, hat große Fans gewonnen in den USA. Die Halle hat auf seine Seite gebracht. Und das muss man zuerst mal schaffen, was er für ein Herz gehabt hat. Nur, das ist ganz klar, wenn die Kämpfe, sage ich mal, in Anführungsstrichen sehr langweilig gestaltet werden, das Publikum mag sowas nicht. Nur Führhand bringen, dann natürlich das nicht schöne Clinchen. Aber es gab auch zu der Zeit nicht so viele Namen, die irgendwie einen sehr gefährlich werden können. Das ist ja auch, es prägt ja, jede Epoche hat seine Namen, unsere Rivalitäten und das hängt alles ein bisschen so zusammen. Aber man darf nicht vergessen, Olympiasieger, Topathlet, riesengroß, er lebt von seiner, aber er hat auch negative Zeiten gehabt, wo er Niederlagen gehabt hat, dann hat ihm der Emmanuel Stewart aus diesem Loch rausgeholt, hat ihn mental wieder aufgebaut, hat seinen Jab perfektioniert, sein Mindset wieder stark gemacht, weil er hatte nie so das große Kinn und das ist, man muss es ja so sehen, warum sollte er sich auf eine Schlägerei einlassen, wenn er eben merkt, okay, ich bin nicht so der Typ, der unbedingt einen Schlagabtausch annehmen möchte, also tue ich meine naturgegebenen Mittel benutzen, um nicht, also dass mir keiner zu nahe kommt.
Ja, man sagt ja immer, Boxen ist die Kunst, nicht getroffen zu werden und nicht möglichst viel zu treffen. Natürlich das auch, aber nicht getroffen zu werden sollte immer an erster Stelle stehen, sagen viele Coaches, weil dann auch eine langlebige Karriere daraus resultieren kann. Wenn du nicht viel Schaden nimmst und wenn du es technisch sauber und clever löst, dann lässt sich das eher bewerkstelligen, wie du sagst, wenn du so ein Brawler bist, ne, und immer in den Infight gehst und die Colts rauchen lässt.
Ja, aber das ist immer so eine zweigleisiges, wie soll ich sagen, zweigleisiges Schwert, weil man im Endeffekt, das Fans wollen Knockouter sehen, die wollen Action sehen, die wollen einen Gennady Golovkin sehen, der nach vorne geht, die wollen einen Marvin Hagler sehen, die wollen einen Mike Tyson sehen und das ist, was Fans sehen wollen. Nur, eins darf man nicht vergessen, ich habe damals riesengroße Diskussionen gehabt, was Mike Tyson betrifft. Mike Tyson war für mich jetzt kein nur Knockouter, sondern er war ein hervorragender Defense-Boxer in erster Linie. Und es haben viele Leute nicht gesehen, weil er die Leute so schnell ausgenockt hat. Nur bevor er in die Nadistats gekommen ist, war dieses Kuckuckspiel kleiner Kinder, dieser perfekte Stil von Castamato, der damals eben in diesen perfekten Stil, weil er war nicht groß, der war 1,82 oder 1,80, 1,82 war Mike Tyson nur groß und er kämpft gegen Leute, die sind 2 Meter groß. Ja. Er musste dafür und vorbei, er wurde nicht getroffen, deswegen war er so stark auch. Ja. Später, wo er seinen Stil ein bisschen verändert hat, wo er natürlich aus dem Gefängnis kam, wo er nicht mehr so fleißig trainiert hat, wo er plattfüßiger ein bisschen auf den Beinen war, wo die Oberkörperbewegung gefehlt hat, da war er nur noch ein schlagbarer Boxer.
Ja, das vergessen
das
viele.
Ist, wo die Leute vergessen.
Ja, dieses Bobbing and Weaving, ne, diese Head Movement und so, das war schon ausgezeichnet. Ich habe ja alle DVDs von den Tyson-Kämpfen, alle Reportagen über ihn, ist ein Mensch, der mich enorm fasziniert. Und so in den frühen 90ern, ich weiß noch, das war die Zeit, da gab es Premiere damals. Also Pay-TV hat da den ersten Einzug gehalten hier in Deutschland und mein Vater und ich haben natürlich den Kampf gekauft von Tyson, sind die ganze Nacht wach geblieben, zig Vorkämpfe und solche Augenringe. Und dann kommt der Tyson raus. Ich glaube, es war erste oder zweite Runde und klatscht den weg, dass es nur so raucht. Dann sind der Papa und ich wieder ins Bett gegangen.
Ja, der Mike hat ja viele, viele Erstrunden noch Knockouts gehabt, aber man darf auch eins nicht vergessen, wo die Vereinigungskämpfe waren, da hat er sich auch schwer getan. Es waren Kämpfe gegen Tony Tucker, das war ein Wahnsinnskampf, ich weiß nicht, ob du dich da erinnerst.
Ja, Abrieb.
War über 2 Meter groß, war ein heftiger Kampf. Dann der Bonecrusher Smith, auch über die Runden gegangen. Das waren alles Kämpfe, die über die Runden gegangen sind, das waren die Unification Fights, das vergessen die Leute. Es war nicht nur, dass er da durchspaziert ist. Dann gab es den einen Gegner, wo er auch über die Runden gegangen ist, später hat er ihn noch mal ausgenockt. Also er hat sich schon natürlich gegen die Top-Level-Leute musste er natürlich auch alles geben. Und das vergisst man immer. Aber er hat halt die Massen, sage ich mal, elektrisiert. Ich habe es ja einmal, hatte ich das Erlebnis in Las Vegas, bin ich am Ring gesessen bei so einer kleinen Veranstaltung. Da hat der Sean Porter im Vorprogramm geboxt und auf einmal schaut keiner mehr hin, dann das ganze Publikum ist aufgesprungen, schaue ich links, Mike Tyson ist reingekommen in die Halle und es war, muss ich ehrlich sagen, es war auch nicht so schön zu sehen, wie die Leute, wie die Wahnsinnigen haben ihn belagert und er war richtig sauer, dann musste ihm die Security holen, dass er überhaupt da in den Ring kommen kann und dann sieht man mal, wie wenn Mike Tyson den Raum betritt, was er für ein Hype immer noch auslässt. Das ist schon faszinierend.
Ja, es ist einfach eine der Galionsfiguren des Boxens und ich glaube auch, dass dieser kleine Junge, der von Castamato ja nicht nur boxmäßig aufgezogen wurde, sondern er hat ja da auch seine Lebensführung erfahren, mit diesem ganzen Trubel, dem vielen Geld, dem schnellen Geld, den Autos, den Villen, viele Frauen waren dann natürlich auch da, nicht zurechtgekommen ist. Ich glaube, das hat ihn so ein Stück weit gebrochen. Und ich bin irgendwie froh, dass er heutzutage, dass er sich wieder im Leben gefangen hat. Ich kann es nicht besser ausdrücken, aber ich finde es schön und es gibt mir ein gutes Gefühl, Mike Tyson zu sehen, der jetzt den Podcast hat und Events startet und so auf Speaker-Tour geht und so. Weil das wäre schon irgendwie ja tragisch gewesen, wenn er diesen extremen Absturz da erfahren hätte. Der war so on top of the world, das war so der Worldbeater, irgendwie so total unantastbar. Und ein paar Jahre später Knast und Absturz und total verarmt. Aber ich glaube, das hat seine Legacy, ich weiß nicht, wie du das siehst, sein Vermächtnis vielleicht nochmal ein bisschen größer gemacht, dass man sagt, da war oben, dann stürzt er ab und jetzt arbeitet er sich wieder hoch. Das ist ja so diese amerikanische Geschichte. Wie geht's da dir? Glaubst du, das hat Tyson eher greifbarer gemacht für die Leute, eher beliebter gemacht bei den Leuten?
Ich glaube schon, weil er hat vor kurzem, ich habe ein Interview gesehen von ihm, da hat er genau so etwas Ähnliches gesagt. Er ist da gestanden neben einem Rolls-Royce, dann hat er gemeint, man im Leben ist man immer ein Step vom Abgrund und vom Rolls-Royce. Und das ist genau, das spiegelt sein Leben wieder. Das ist genau der Punkt. Du kannst von heute auf morgen unten sein und oben sein und es ist immer wieder wichtig, nicht die Menschen zu vergessen auf deinen Weg dorthin. Weil du weißt nicht, man kann sich immer wieder unten treffen. Und ich denke, durch diese ganzen vielen negativen Dinge, die er erlebt hat, also auch, man muss ja auch eigentlich einen Don King da nennen, also naja, das ist auch ganz, ganz schlimm gewesen, also braucht man nicht reinzugehen in dieses Thema. Aber dass er, sage ich mal, so einen Reifeprozess mitgemacht hat und auch, man sieht ihm das auch förmlich an, in diesen, wie er sich öffnet, wie er auch teilweise Tränen in den Augen hat und was er eigentlich für eine verletzliche Figur ist, ja, im Endeffekt. Und er hat ja vor seinen Kämpfen, also da gibt es Sachen mit Teddy Atlas da in der Ecke, es ist Wahnsinn, wie er seine Angst sozusagen versucht zu beherrschen. Und er weint vor den Kämpfen, vor lauter Angst. Und dann kommt der Trainer, der geht auf ihn mental ein, er bündelt seine ganze Verzweiflung, seine Angst und wandelt sie zu Aggression um Und dann geht er wie eine Maschine da rein. Aber vorher, das ist auch so eine Message für alle, die auch, sage ich mal, sehr nervös sind vor dem Kampf. Und das ist völlig normal und menschlich.
Auch vor sämtlichen Prüfungen des Lebens, ne? Wenn man eine Abschlussprüfung schreibt oder Abiturprüfung oder was weiß ich, Führerscheinprüfung. Das ist eine Kunst auch, diese Angst in Motivation irgendwo umzuwandeln. Und bei Tyson ist das ja so faszinierend, Andreas, weil wenn man ihn sieht in der Ecke, ich glaube, dass ja 80% den Kampf schon verloren hatten damals, als sie Tyson ins Gesicht geschaut hatten, weil dieser Staredown so wahnsinnig war, ne?
Ja, das hat zum Beispiel ein Real Deal Holyfield gesagt, dass er wirklich auch da Angst gehabt hat, auch da. Aber er hat es, aber ein Holyfield war so gut trainiert und er konnte das dann während des Kampfes umwandeln. Er war wirklich ein Warrior dann. Der ist halt richtig deep reingegangen und dann hat er ihm, er hat den Schlüssel gehabt mit seiner Beweglichkeit, mit seiner Bewegung, hat den Tyson dann irgendwann mal in der, glaube ich, zweiten, dritten Runde hart getroffen. Es hat Tyson auch mal gesagt, dass er während des Kampfes einmal so einen harten Treffer kassiert hat, dass er ab der Runde zwei, glaube ich, überhaupt nicht mehr wusste, was passiert. Bis zum Ende, wo er dann noch K.O. gegangen ist. Also da sieht man mal, was da für Volltreffer dabei waren. Aber Der Holyfield ist über seinen Schatten gesprungen und hat da eine sensationelle Leistung vollbracht. Also dann sieht man mal, was der für ein Warrior war auch.
Absolut, the real deal. Wir machen gleich weiter. Andreas geht nicht weg. Wir machen nur eine ganz, ganz kurze Pause hier bei Hackmans MMA Show. Da grinst er. Und dann sprechen wir wieder ein bisschen über Boxen, Kampfsport und alles, was dazugehört. Also gleich geht's weiter hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Heute zu Gast Boxcoach und TV-Experte Andreas Sellack. Und ich glaube, Andreas, mit dir könnte ich einen ganzen Tag sprechen über Kampfsport, Boxen und so weiter. Wo waren wir denn stehen geblieben? Bei Evander Holyfield. Das ist ja auch so ein faszinierender Charakter. Der war ja eigentlich kein richtiger Schwergewichtler, muss man sagen, zu Beginn seiner
Nein,
Karriere.
Nein, das ist zum Beispiel sehr interessant. Damals, wo er gegen Quavi noch den Titel im Cruisergewicht geholt hat, also halbschwer in Ende. Effekt. Und er hat ja eine ganz tragische Geschichte gehabt, bei den Olympischen Spielen
zu gehen. Oh ja.
Da wurde er disqualifiziert. Und das Interessante war ja das, damals war ein jugoslawischer Boxer, der dann Olympiasieger geworden ist ohne Kampf, weil der Gegner vom Holyfield gar nicht antreten konnte im Finale. Das ist auch eine interessante Story. Also es war tragisch, es war ein Nachschlagen und ja, weil sowas passiert auch bei großen Boxern, dass sie halt so ein, sage ich mal, so ein schwarzen Fleck in ihrer Karriere haben. Er hätte gerne so eine Olympiamedaille mitgenommen. Aber für mich war der Holyfield zum Beispiel ein Zeichen, der nie so der Heavyweight richtig war, wie du sagst. Er hat auch nicht den Punch gehabt, aber er ist ein Boxer, der sich das erarbeitet hat. Mhm. Also er hat sich unglaublich da reingebissen. Er hat eine Physis aufgebaut.
Wie der auch körperlich ausgesehen hat in den 90ern.
Unglaublich. Und man muss auch sagen, also es ist zwar nicht, das ist nicht gesund, er hat wahnsinnig viel auch eingesteckt.
Ja.
Also es ist nicht so, dass er auch, die Defense war zwar gut, aber es war nicht gut, also ganz gut genug war es nicht, wenn du dir die Kämpfe anschaust. Also die drei Kämpfe kann ich jedem Boxer empfehlen. Die Trilogie, Real Deal gegen Big Daddy Bo.
Oh.
Die drei Kämpfe.
Oh, ja.
Das waren Schlachten. Und wenn man sich das anschaut, wie viel also Treffer beide kassiert haben, allein der erste Fight, wo Holyfield der K.O. geht, das war Wahnsinn, nach vorne ist er gefallen, oder wo der Fallschirmspringer rein ist, wo Holyfield dann wieder gewonnen hat, dieser Skandal, aber da muss man auch sagen, das war eine tragische Story vom Big Daddy Bo, da ist seine Mama an den Abend gestorben, also das war auch sehr, sehr, also Wahnsinn, was man da alles erzählen kann, was da alles
kann, kein war. Hollywood-Skript kann das auffangen, was da alles in dieser Trilogie, was
aber
da passiert
Holyfield ist. Aber Holyfield ist schon eine wahnsinniger Spirit, was der Typ hat. Also es ist Wahnsinn.
Ja, auch heute, wenn ich ihn so sehe auf Instagram oder so oder in solchen Videos, man merkt schon, dass er viel abbekommen hat. Also so ja, wie er spricht ja, und so ja. weiter, das tut mir, da blutet mir das Herz.
Ja,
aber was
das ist genau das, ja.
der Mann für Kriege geliefert hat in diesem Ring. Unfassbar. Ja,
aber das ist zum Beispiel auch jetzt mal auf Lennox Lewis zurückzukommen. Ich befasse mich auch mit dieser gesamten Historie, wer zum Beispiel das beste Kinn hat, wer die beste Defense hat, wer die beste Technik hat, wer das beste Jab hat, das schaue ich mir so gerne alles an. Und da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, wo man auch nicht so oft sieht, weil man sieht ja im Endeffekt den Knockout von dem Boxer, aber man befasst sich nicht, was hat denn der vorher eingesteckt, bevor er den ausgenockt hat.
Das ist ein Problem der Gesellschaft heute auch. Leute genau. sehen immer nur das Resultat. Boah, der hat 10 Millionen Instagram-Follower, aber wie kommt der dahin? Was muss der machen? Weißt du, der Weg ist ja das Ziel im Leben, das versuche ich auch hier immer zu sagen im Podcast. Genauso ist es im Kampfsport.
Das ist es. Und dann, wenn du siehst zum Beispiel einen Lennox Lewis, was der einsteckt vorher. Ich habe da gibt's Szenen, der kriegt solche Volltreffer, der schüttelt sich nicht mal. Er ist natürlich auch zweimal ganz schwer K.O. gegangen, aber das passiert halt im Boxen, wenn du dich nicht, wenn eins zum anderen kommt. Da kommt der Underdog, bereitest dich nicht gescheit vor, bist mental nicht gut vorbereitet und dann läufst du halt in so ein Ding mal rein, wo er auch selber K.O. gegangen ist. Aber die Kunst ist es ja wieder, dieses Never Come Back zu durchbrechen, wie Muhammad Ali einer als Erster, der hat es ja mehrfach durchbrochen. Deswegen ist er so bekannt geworden auch, dass er, also für mich persönlich ist Muhammad Ali nicht wegen seiner Technik, ist für mich der the greatest of all time, aber wegen seiner Persönlichkeit auch.
Natürlich, das genau. auch.
Was, nichts jetzt, nicht nur mit der Technik, weil im Endeffekt mit der Technik, das ist ein Muhammad Ali, der geboren ist und man sollte ihm auch nicht nachmachen wie einen Roy Jones, sage ich immer zu meinen Jungs, weil solche Jungs, die so boxen oder wie ein Floyd Mayweather, das ist muss man so geboren sein. Und es ist immer so eine Sache, was kannst du dir antrainieren und was hast du für ein Talent? Und ein Muhammad Ali jetzt da irgendwie im Schwergewicht so rumzutänzeln und die Hände unten zu lassen, sage ich mal, da geht's ganz schnell kann das ins Auge gehen. Und deswegen muss man ja auch eine gewisse Härte mitbringen, um die Hände auch zu nehmen. Also würde ich zuerst einmal keep the hands up, chin down, zuerst mal und nicht einfach auf einen Muhammad Ali spielen.
Ja, so schön, die Dinge, die du sagst, da steckt so viel drin. Vorhin hast du auch diesen Kampf erwähnt zwischen Lennox Lewis und Vitaly. Ich glaube, das war 2003 und es müsste das Staples Center gewesen sein in L.A.
Staples Center in Los Angeles.
Ganz genau. Und ich habe mal vor ein paar Jahren SummerSlam für WWE kommentiert im Staples Center und dann schaust du so an die Hallendecke und dann hängen da die Jerseys von Magic Johnson und so und dann die Bilder in den Katakomben von eben Wladimir und Lennox Lewis und dann streichst du da mit den Fingern so entlang und denkst dir, wow, hier ist Geschichte passiert, da bekomme ich direkt Gänsehaut, wenn ich davon spreche.
Super.
Das ist einer meiner liebsten Boxkämpfe, also Vitaly gegen Lennox Lewis und ich bin heute noch überzeugt, Andreas, wenn der Vitaly hätte weitermachen können, ist jetzt sehr hypothetisch, ich glaube, er hätte das Ding gewonnen. Der hatte den im Sack.
Glaube ich auch, also gut, man kann es, man, sag ich mal, es war ja ein Hin und Her, weil der Lennox hat ihm auch brutal dann getroffen, aber der Vitaly hat ihn geknackt.
Ja.
Er hat ihn geknackt und das weiß auch Lennox genauso und er hat auch da Respekt davor, aber er hat es zum richtigen Moment, ist auch zurückgetreten dann. Er hat gemerkt, okay, weil eins darf man nicht vergessen, die wenn man hinter die Behind the Scenes da guckt, die Vorbereitung ist manchmal schlimmer als der Kampf.
Absolut.
Diese Opfer zu bringen, diese Opfer, die Fans kapieren gar nicht, was für eine Leistung das ist, über Wochen weg von der Familie, keine Partys, also es gibt natürlich welche, die Mist bauen, aber dann geht es auch schief im Ring, aber ich rede wirklich von den Top-Athleten, also die wirklich alles dafür tun, um den Titel zu holen und die müssen alles opfern, um da zu stehen, wo sie sind.
Da fällt mir immer Khabib Nurmagomedov ein beim MMA, der immer gesagt hat, so der Kampf ist die Kür, so Angst habe ich nur vor meinem Papa, was der mit mir macht im Training, wie der mich schindet. Ne?
Aber jetzt will ich nochmal ganz kurz auf meine Anfangszeit zurückkommen, warum ich letztendlich auch diesen Klick gemacht habe, zum Boxen zu kommen, jetzt nicht nur allein vom Sugar Ray Leonard und Marvin Hagler,
gerne.
Sondern ich bin dann tatsächlich in ein Boxgym gegangen in München und habe Sparring gemacht gegen Boxer, die jetzt schon, ich kann mich genau erinnern an alle Namen, weil ich sag dir eins, man vergisst nie einen Volltreffer, den man im Leben kassiert hat und man vergisst nie auch, wenn man einen selber ausgeteilt hat, einen guten Treffer,
ja.
weil man so ein Glücksgefühl hat, dass das geklappt hat. Zum Beispiel ein schöner Lebertreffer oder ein schöner Volltreffer zum Kinn. Und das hat mich zum Beispiel dazu bewegt. Ich kam hin zum Gym und ich war da 18 Jahre alt und habe eigentlich schon etliche Turniere schon mitgemacht, Europameisterschaften schon gekämpft als Jugendlicher. Und und dann auf einmal boxe ich gegen, ich war damals Mittelgewicht, habe gegen Halbschwergewichtsleute und Weltergewichtsleute Sparring gemacht. Das war ja immer so ein Unterschied zwischen 5 bis 10 Kilo. Ja, auf jeden Fall muss ich ehrlich sagen, ging ich brutal unter in der Nahdistanz. Also ich war sehr stark in der Langdistanz. Ich hatte eine sehr gute Schlaghand. Und für einen Schlaghand habe ein gutes Distanzgefühl gehabt, aber Nahdistanz war nicht meine Welt. Und ein Boxer, wenn er reinkommt, wenn er dann mit Uppercuts, mit Haken reinkommt, wenn er abtaucht und wenn er vor allem weitermacht. Beim Kickboxen war das ja früher, ich habe ja am Anfang gekämpft, das wurde viel unterbrochen, Clinch war nicht erlaubt und wieder getrennt und viel wird natürlich auf die Distanz gearbeitet.
Ja, klar.
Und ich muss dir ehrlich sagen, ich kam nach Hause, werde ich nie vergessen, ich habe so Kopfschmerzen gehabt, Nasenbluten gehabt, alles, habe auch dagegen gehalten, weil ich auch ein Fighter war. Und dann habe ich gesagt, nee, das lasse ich nicht mehr auf mir sitzen, ich muss boxen. Und dann habe ich meinem Trainer damals gesagt, Serge, ich muss unbedingt boxen. Dann bin ich zum Verein gegangen, bin dann auch ins MTV gegangen und habe dann ein gutes Jahr dann nur trainiert. Also ich habe auch bei mehreren Vereinen, 1880, MTV, dann bei diesen einen Underdog-Club habe ich mittrainiert mit ein paar guten, harten Jungs. Und beim MTV habe ich letztendlich dann meine Lizenz genommen und Boxkämpfe zu machen. Und dann habe ich tatsächlich in den 91, also 90, 91 hatte ich meine größten Erfolge beim Kickboxen. Es war noch ein letzter Abstecher, weil dann war ich oben brutal kompakt und stark, Beine dazu. Und dann bist du natürlich als Boxer, jeder hat mich dann nur noch Boxer genannt. Ja, weil ich dann selber dann reingegangen bin. Und dann die Kickboxer überrumpelt habe und dann wirst du natürlich, da machst du einen Riesensprung.
Was waren denn die größten Erfolge im Kickboxen bei dir?
Also ich habe bis in meiner Website tue ich das nicht auf die große Glocke hängen, weil ich eher meine Boxkarriere, werde ich dir erklären, eher, sage ich mal, meine ganz große Leidenschaft ist. Aber meine ganz großen Titel waren zweimal deutsch-amerikanischer Meister. Oh. Damals hatten wir zwei große Titel, also zwei große Turniere gemacht. Das gab es damals in den amerikanischen Kasernen. Es war immer gegen die amerikanischen Soldaten. Und ich hatte 4 Kämpfe gehabt, 4 Siege und dreimal ging es sogar über die Verlängerung. Es war immer 3 Runden, dann noch eine Zusatzrunde wie damals beim K1.
Overtime.
Fullkontakt, genau. Und zweimal deutsch-amerikanischer Meister. Bei der deutschen Meisterschaft bin ich leider nur Dritter geworden. Da bin ich im Halbfinale gegen einen sehr starken Mann ausgestiegen. Da habe ich zweimal gegen ihn gekämpft. Thomas Wilczek heißt er noch. Ich werde ihn nie vergessen, er hat einen ganz brutalen Dropkick gehabt. Und einen Spinnen, diesen Roundhouse-Kick, der hat mir den Ellbogen kaputt geschlagen. Das war echt Wahnsinn. Und süddeutscher Meister, also so kleinere Turniere und Titel habe ich gehabt. Also ich habe 9 Titel insgesamt gehabt beim Boxen. Beim Boxen hat es dann, wo ich dann zum Boxen begonnen habe, habe ich dann, sage ich mal, eine bescheidene Karriere gehabt. Habe schon eine gute Bilanz am Anfang hingelegt, war sehr talentiert und war sehr schwer zu treffen. Kann man auch mal nachlesen, Mo, aber es war
Stick and mein move.
Stil, war mein, so mein Stil. Aber ich muss auch ehrlich sagen, Hand aufs Herz, ich meine Familie hat immer in der Gastronomie gearbeitet. Dann habe ich das Leben mit dem Training und mit diesem harten Training, war immer schwierig unter einen Hut zu bringen. Und ich habe dann irgendwann mal später noch nach so einer guten Bilanz, wo ich mal gehabt habe mit so ein paar Siegen in Folge, gehabt, halt dann die erste Niederlage gegen den Rechtsausleger, werde ich auch nicht vergessen. Dazu kann ich dir das mal auch etwas näher dazu erzählen, wie das auch interessant ist, was man so im Kopf alles speichert.
Gerne,
das
gerne.
Interessant.
Finde ich super interessant.
Und und dann irgendwann mal musst du dich entscheiden, kannst du diese Kämpfe bei den Meisterschaften, kleinen regionalen Meisterschaften mitmachen? Weil die Jungs, je mehr Kämpfe du hast, desto schwieriger wird es. Das ist kein Spaziergang mehr. Und das sehe ich ja, deswegen kann ich das jetzt sehr, sehr gut meinen Jungs weitergeben oder die ich trainiere, zu sagen, okay, das reicht nicht nur 3-4 Mal trainieren. Das reicht einfach nicht. Und es gab Phasen, wo ich dann wirklich nur 3-4 Mal trainiert habe, ein bisschen laufen gehen, dann kommst du zum Kampf und dann stehst du in der dritten Runde und du hast das Gefühl, jemand hält dich fest. Ja, wer hält mich das? Dann drehst du dich um, der nächste Trainer hält deine Beine fest, weil du überhaupt nicht aufstehen kannst aus der Ecke. Und wenn die Fans reinschreien, komm, mach weiter und du zählst die Sekunden. Und dass das einfach vorbei ist. Und Das darf einem nicht passieren. Und wenn ich mich dann an meinen letzten Kampf, den ich machen wollte, 2007 erinnere, da habe ich noch ein letztes so Comeback gemacht. Ich wollte unbedingt mal, dass mein Vater bei mir in der Ecke ist. Da habe ich den Unterschied mal gespürt. Da war ich in Kroatien bei der Vorbereitung. Und dann habe ich mich nur fokussiert auf Training und Training. Und ich sage dir ehrlich, ich bin reingegangen. Ich wollte mich nicht mal hinsetzen in die Ecke. Hat man ja auch dann oft nicht nötig. Manche setzen sich ja nicht. Aber ich persönlich habe so das Gefühl, ich kann Bäume ausreißen, weil ich habe zweimal am Tag trainiert. Und wie es sich normalerweise gehört. Und dann bin ich mit einer ganz anderen Luft reingegangen. Und das ist halt, im Endeffekt werden die Kämpfe im Gym gewonnen, nicht im Kampf.
Ja, das ist so wahr. Also es gibt ja diesen Spruch, Fatigue makes cowards out of fighters. Also die Müdigkeit, die Erschöpfung macht Feiglinge aus Kämpfern. Und das kann ich auch bestätigen. Mein erstes Jiu-Jitsu-Turnier gekämpft letztes Jahr, leider auch seitdem fast nicht mehr trainiert, durch Corona, kommen wir gleich noch dazu. Und mein zweiter Gegner, der hatte noch keinen Kampf und die Turnieransetzung war irgendwie so blöd, dass ich direkt eine Minute nach meinem ersten Kampf den nächsten Kampf bestreiten musste. Ist halt so ein ellenlanger Turnierbaum, kämpfst halt 5, 6 Leute an einem Nachmittag und das ist schon ein Faktor in so einem Kampf. Du kommst rein, du hast schon richtig Puls, du musstest hart kämpfen, der Kampf ging über die Zeit, der erste, und dann ist der andere frisch. Dieses Gefühl, das kann man einfach nicht erklären. Also auch dieses Selbstzweifel, dieses mit sich hadern, das hast du mit Sicherheit dutzende Male erlebt, im Training, im Wettkampf sowieso, ne?
Ja, das sind ja so allein, ich kann mich an Szenen erinnern, das werde ich nie mein Leben vergessen, allein die ersten Kämpfe durch die Nervosität, wie viel da Luft...
Adrenalin, also wie viel, ist so ein komisches Ding, ne?
Genau. Oder wenn der Trainer dann Fehler macht mit Warm-up, dass er dich zu sehr peitscht. Und dann macht der Körper zu, dann ist schon vorbei, bevor es losgeht. Ich werde nie vergessen, mein Trainingskollege, schaue ich ihm an, zu ihm, bist du auch schon kaputt, frage ich ihn. Training sagt er auch, ja, allein schon nach Warm-up bist du schon tot. Weil der Trainer das gar nicht so checkt. Deswegen ist es eine sensible Arbeit und darauf lege ich sehr, sehr großen Wert, den Athleten zu kennen, den Warm-up zu kennen, das dosiert im Warm-up zu machen. Und es darf niemals, wo die Fehler machen, dass sie auf einmal auf 3 bis 5 bis 6 Minuten da irgendwie umeinander hauen. Und das müssen kurze Sequenzen sein. Natürlich ist es sehr, sehr individuell, aber der Körper muss auf die Betriebstemperatur gelangen, und dass er nicht zumacht, das ist ja der Schlüssel. Du musst dich ja wohlfühlen, und wenn du dich wohlfühlst, dann wirst du da drin, auch wenn du fit bist, dann wirst der Körper aufmachen, wird das Klick machen und dann geht es erst los. Der eine kann gleich loslegen, der andere braucht ein bisschen Warm-up, sage ich mal, während des Kampfes wird er erst warm, aber man darf nicht vergessen, auf dem Peak muss man fit sein, weil jeder kann dich auch in den ersten Sekunden kann dich überraschen.
Ja, sehen wir in der UFC so häufig.
So ist es. Du kannst dich nicht verlassen, ja, ich bin dann warm nach der ersten Runde, dann kann es schon vorbei sein.
Auf einmal wachst du auf.
So ist es. Vor allem oder beim Handshake, wo man auch aufpassen muss, es gibt ja viele unfaire Sportler. Normalerweise heißt es gibt nur einmal einen Handshake und zwischen dem Kampf kein Handshake mehr. Und 1000 Mal kann ich dir erklären, wie oft ich das zu meinen Jungs sage, nicht mehr begrüßen, nicht mehr die Hände reichen. Weil es gibt einfach unfaire Sportler, der schenkt dir gleich eine ein und dann erholst du dich davon nicht mehr. Oder du hast brutalen Respekt dann davor. Wenn du es machst, dann mit Hände hoch, Step Back, ganz, ganz mit Vorsicht genießen. Das ist knallhart.
Wie lange arbeitest du schon als Trainer?
Ich bin also seit 2007, seitdem ich meinen letzten Kampf gemacht habe, also eigentlich habe ich schon davor als Trainer schon begonnen, weil ich habe ja diverse Lizenzen schon im Kampfsportbereich gemacht, bis zum 4. also Meistergrad habe ich ja beim Serge ja alle Sachen durchlaufen. Und dann später habe ich dann die normale C-Lizenz und dann B-Lizenz gemacht und jetzt bin ich inzwischen schon Lehrwart in Bayern. Also seit letztem Jahr. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange ich das jetzt noch machen werde, aber für mich war das halt immer wichtig, so ein bisschen was zu verändern. Dazu können wir später dazu noch kommen. Also, aber seit so richtig intensiv, seit 2008 bin ich dann richtig reingekommen, habe die ersten Wettkämpfer auch vorbereitet. Auch fürs K1 habe ich auch ein paar Leute betreut und auch im MMA-Bereich. Und dann ab Boxwerk hat dann 2009 aufgemacht. Dann haben wir den e.V. Verein gegründet. Da bin ich auch Gründungsmitglied. Und bei unserem ersten Turnier haben wir dann auf Anhieb drei oberbayerische Meister gehabt. Also es war auch damals eine Sensation. Sage ich mal, es ist, muss ich ehrlich sagen, es ist schon eine gute Leistung, weil jeder, der weiß, wenn man, wie lange man braucht, um ein paar Jahre Wettkämpfe auf ein Niveau zu bringen, weil du hast zuerst mal eine B-Kategorie und dann hast du eine A-Kategorie. Und dann in der A-Kategorie hast du Kämpfer, die haben dann plus und die können auch 50 oder 100 Kämpfe haben.
Wow.
Und diese Erfahrung, das sind Jahre. Das sind Jahre an Erfahrung. Da kannst du nicht einfach wegmachen innerhalb von ein, zwei Jahren Training. Deswegen war das ein super Sprung, die ersten Jahre 2009, wo wir das gegründet haben. Und innerhalb von zwei, drei Jahren haben wir schon schlagkräftige Truppe gehabt. Und so haben wir dann Step by Step, dann haben, sind meine Ambitionen immer mehr und mehr geworden. Und das 2013 war dieses erste Turnier. 2014 war ein Turnier, war das schlechteste Jahr von uns, muss ich ehrlich sagen. So immer das zweite Jahr danach. Und dann danach, alle Ziele wurden dann erreicht, jedes Jahr. Also dann 2015, 16, 17, 18, 19. Also wirklich jedes Jahr habe ich dann das gesteigert, weil ich bin so ein Fan von Statistiken führen. Deswegen, wenn sich jemand meine Seite anschaut auf www.asboxing.de oder com, werden sich viele fragen, Mensch, woher weiß er denn, wie viele Kämpfe er da genau hat? Ich kann das genau wissen, weil ich jeden Kampf in meinen Büchern dokumentiert habe, alles. Jedes Training ist dokumentiert, der letzten, wie viele Jahre, jetzt rechnet es aus, 11 Jahre. Jedes Training, jeder Wettkampf, jeder Kampf, jede Niederlage, alles habe ich dokumentiert. Das ist total irre.
Das gefällt mir so an dir, auch wenn du kommentierst. Wir treffen uns ja leider so immer mitten in der Nacht bei der Zone. Du musst in die Boxkabine, ich muss zum MMA rüber. Aber du hast alles immer handschriftlich aufgeschrieben. Das
Ja,
gefällt mir
das,
so.
ja.
Das ist schön. Das ist schön, dass du das
Ja,
machst.
ich mag das, ich weiß nicht, wir leben zwar in einer digitalisierten Welt, aber ich freunde mich sehr, sehr langsam damit an. Aber ich kann dir das erklären, warum. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Programm vorbereite für ein Training, dann muss ich das schreiben, weil ich habe ein sehr gutes Visualisations-, also Gedächtnis. Ich kann es super visualisieren und dann brauche ich nur noch einmal hinschauen, wenn ich schreibe, dann habe ich alles gespeichert. Wenn ich aber das jetzt abtippen würde, oder irgendwie nur lesen würde, dann wäre das irgendwie weg, habe ich so das Gefühl. Ich
Okay.
weiß nicht, ich brauche so die Sicherheit des eigener Schrift. Also es fühlt sich besser an für
Ja,
mich.
es ist unfassbar viel drin von dem, was du da sagst. Ich finde es auch wichtig für junge Leute. Es sind so viele gute Botschaften drin. Und du hast auch gesagt, du möchtest Dinge verändern. Und du wolltest Dinge verändern, als du da eingestiegen bist als Trainer in den Bayerischen Verband. Auch, was meinst du damit?
Ja, ich meine damit einfach diese jahrelang Scheuklappen. Also ich war jetzt vor ein paar Jahren, war ich bei auch, wo ich die Lizenz auch gemacht habe in den Olympiastützpunkt. Und dann habe ich mich immer damit befasst und wollte immer, habe mich auch persönlich immer geärgert, wieso ist Deutschland nicht erfolgreich international? Ab wann ist dieser Status stehen geblieben? Weil wenn man sieht, damals die ehemalige DDR, die haben doch Medaillen geholt und dann kam, sage ich mal, der Zusammenschluss Osten und Westen und alles drumherum. Und dann gab es irgendwann mal ist Deutschland in so ein Loch gefallen. Dann gab es jahrelang gar nichts. Dann die erste Medaille war in Rio mit den Hatoyan Artem, genau, der die Medaille geholt hat. War auch, sage ich mal, ja, ein bisschen glücklich, aber das Glück des Tüchtigen, das hat er ganz okay gemacht. Aber es war trotzdem, finde ich, da alles viel zu wenig, weil wir haben viele Talente in Deutschland und viele, viele, viele. Sag ich mal, Boxer könnten nach oben kommen, aber ich finde, dass die ganze Struktur teilweise, sage ich mal, an denen hapert und auch jahrelang, sage ich mal, ja, viele Trainer, ich möchte nicht jemanden, sage ich mal, zu nahe treten, aber wie soll ich sagen, wie sagt man so schön, wenn es keine Resultate gibt, werden die Trainer ausgetauscht. Wenn es keine Resultate werden die, aber in Deutschland passiert nicht viel. Da sind 10, 20 Jahre immer die gleichen Strukturen und jetzt habe ich das Gefühl, die letzten ein, zwei Jahre kämpfen die, um ein bisschen was zu verändern. Das finde ich sehr, sehr gut, weil du darfst nicht vergessen, in Rio war der Boxsport, das wissen auch viele nicht, der olympische Sport war kurz vorm Tod, weil wenn da keine Medaille also wenn er keine Medaille geholt hätte, dann wäre der Boxsport sozusagen nicht mehr gefördert worden. Das wäre für den Amateursport, für den olympischen Sport, wäre es der Untergang gewesen. Deswegen müsste man da viel mehr investieren. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel gemerkt, okay, man in Deutschland finde ich das immer viel nach Büchern, wird viel nach Büchern gemacht, aber oft fehlt das Gefühl und auch diese Mentalität zu fördern, auch mentale Unterstützung mehr zu fördern, in diese Bereiche auch viel zu gehen, Kommunikation zwischen den Heimtrainern zu machen, wie in England oder in anderen Ländern wie Kasachstan. Also da diese Strukturen funktionieren da so ein bisschen vom Gefühl her besser. Beispielsweise England hatte ja auch Probleme jahrelang bis London. Gut, in London haben sie in das Projekt Boxen viel Geld investiert und dann hat es funktioniert, weil die haben sich dann gegenseitig unterstützt, auch diese Zusammenarbeit zwischen Profilager und olympischen Boxen ist ein bisschen näher zusammengerückt und hat ein bisschen besser funktioniert als hierzulande.
Ja, schaut gerne auch mal bei asboxing.de vorbei, das ist ja deine Seite und da klingt ja auch so ein bisschen durch, wenn man die Zeilen da so liest, dass du dein ganz eigenes System hast und dass du das entwickelt hast und wie soll ich sagen, verfeinert hast und daran geschliffen hast und du bist auch jemand, der immer noch weiter verändert. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, wenn man im Leben erfolgreich sein will, dann muss man ja immer weitermachen und da darf man nicht davon ausgehen, dass es jetzt reicht. Aber nimm uns doch mal so ein bisschen mit, dein System, wie du Leute coacht und was du denen vermittelst. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, in erster Linie bin ich der Meinung, dass jeder Mensch ist anders. Das ist der erste Punkt, wo jeder sich, und das ist völlig normal, und ich möchte nicht in eine Schublade gesteckt, also dass ich gesteckt werde, das ist der Stil von Selak oder von mir, sondern das ist ein Stil, der jeden gehört. Das ist ein Stil, wo jeder machen kann und jeder den Weg bestreiten kann. Nur ich sage, man muss offen sein. Klar habe ich einen gewissen Stil und einen gewissen, sage ich mal, Weg, den ich den Leuten auf den Weg bringe. Wie die Herangehensweise. Die Herangehensweise, sage ich mal, kommt ja darauf an welchem Stadium ich jemanden bekomme, in welchem Alter. Das ist ja brutal entscheidend. Ist der ganz jung? Ist es ein Junior, ist es ein Jugendlicher, ist es ein Erwachsener oder ist es ein fertiger Boxer schon im Kämpfer?
Wie formbar Weil, ist der Mensch auch dahinter? Ne?
Also. So ist es und das ist jetzt der Punkt. In welche Richtung kannst du dann mit dem arbeiten? Das musst du ja zuerst einmal erkennen. Also jetzt beispielsweise, ich kriege jetzt, wo ein sehr schwieriger Faktor ist, zum Beispiel im Jugendbereich. Mhm. Weil ich finde, dass in Deutschland die Jungs und Mädels viel zu spät mit dem Boxsport beginnen. Das ist der erste Punkt, warum wir Probleme haben, in die Weltspitze zu kommen. Man soll nie zu spät sagen, gerade zum Beispiel im Schwergewicht ist es ja der Fall, dass viele bekannte Boxer auch sehr spät begonnen haben.
Schau dir Wilder an, ne?
So ist es. Oder ein Anthony Joshua hat auch sehr spät begonnen. Das ist eine andere Sache, was Schwergewicht betrifft. Aber ich rede jetzt mal vom allgemeinen Sport. Ja. Wäre eigentlich ein perfektes Alter, wären so 10 Jahre alt, 12 Jahre alt, dass man schon mehr machen kann in die Richtung. Und in anderen Ländern fangen die sogar noch früher an. Ich bin aber, sage ich mal, der Meinung, was Schläge zum Kopf betrifft, sollte man lieber dann eine andere Sportart wählen am Anfang, wobei das ja auch sehr, 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 sage ich mal, Sicherheitsmaßen gibt und die fangen ja auch kontrolliert zu arbeiten an, wie beim Leichtkontakt. Also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Aber ich finde, dass die Talente viel zu spät reinkommen. Das ist ja der erste Faktor, weil man muss ja auch die koordinativen Fähigkeiten muss man am Anfang, das ist der große Fehler, wo man nicht anfängt, mit den Kindern zu arbeiten, weil man will ihnen zuerst Schlagen beibringen, aber dabei müssen sie sich zuerst einmal bewegen lernen. Ja. Bewegen lernen, Gefühl entwickeln, Beinarbeit lernen.
Ist es nicht Triple G, dessen Vater ihn das Tanzen gelehrt hat, quasi, bevor er dann das
Beispiel, Boxen... Beispiel, zum Beispiel, oder ein Lomachenko zum Beispiel, der auch Ballett trainiert hat und alles. Also das ist vielfältig, dieses Spektrum. Und dadurch, Beispiel wie in Kuba, schau mal die Kinder an, wie die anfangen zu tanzen, mit Salsa sich schon aufwärmen, auch das Gefühl zu entwickeln für die Distanz. Und das sind so Sachen, klar, wir in Deutschland sind keine Kubaner oder wir sind keine ja, das muss man auch nicht, man muss ja auch für eine Mentalität gehen. Aber man kann schon in die Richtung gehen und sagen, wie bildest du denn jemanden aus in diesen jungen Jahren? Also solltest du vielfältig arbeiten in die Richtungen Koordination, beidseitig zu arbeiten, beide Gehirnhälften zu trainieren, nicht in eine Schublade, auch sein Talent früh zu erkennen. weil sonst wird der so eingebunden zu sagen, okay, du musst jetzt genau nur so stehen oder so stehen. Das, ob der einen Zentimeter so oder so steht, bin ich der Meinung, spielt keine Rolle, wenn er sich wohlfühlt.
Ja.
Und das ist der Punkt zum Beispiel, den ich auch dann bei den 15, 16, 17, 18-Jährigen mache, dass ich zuerst mir das anschaue, wie bewegt er sich überhaupt? Was hat er für körperliche Voraussetzungen? Ist er groß, ist er klein, ist er pummelig, ist er, was hat er für was ist ihm in die Wiege gelegt worden? Und so versuche ich dann, sein Bestes rauszuholen. Und ich bin der Meinung, man kann aus jedem was machen, wenn er dazu bereit ist, dafür zu tun.
Faszinierend. Glaubst du, dass man Boxen spielerisch erlernen kann als Kind, ja, ohne auch viel Kontakt zu machen auch in den ersten Jahren?
Ja, auf jeden Fall. Gerade die, ich beobachte das ja immer wieder in den USA, wie sie die Kinder und wie sie die Talente fördern. Und die haben ja ihren spezifischen Stil. Also ich muss ehrlich sagen, ich hole mir so diese Mischung ein bisschen raus. Also ich bin sehr großer Fan vom natürlich auch kubanischen Stil, weil die Kubaner sind einer der Besten der Welt im olympischen Boxen, wohlgemerkt. Aber die Nationen wie Kasachstan, Usbekistan, die sind so stark geworden in den letzten Jahren, weil da werden auch viel, viel Geld, davon nicht vergessen, wird investiert in diese Zentren. Und die haben natürlich die nötige Mentalität dazu. Die bilden da teilweise Maschinen aus.
Ist vielleicht auch in solchen Ländern der Weg aus der Armut manchmal, wenn man ganz ehrlich ist.
So ist es. Aber die werden aber auch belohnt. Das ist bei uns zum Beispiel nicht der Fall. Dort, wenn jemand Olympiasieger wird oder wenn er eine große Medaille kommt, da werden da, die sind Volkshelden dort, die werden dort gefördert, die Gelder fließen.
Super Thema. Also ich habe ja noch einen Podcast, so einen Lifestyle-Podcast, Beat Yesterday Podcast heißt der. Und da hatte ich eine Goldmedaillensiegerin im Rudern. Also in ihrem Bereich, auf ihrem Fachgebiet, Weltspitze, mit Abstand, aufgehört mit 26 Jahren, weil man von 700 Euro Sportförderung halt nicht leben kann. So, und in solchen Ländern wirst du wie der König oder die Königin behandelt und da kannst du halt eine Existenz aufbauen. Das ist tatsächlich, ja, so eine Gretchenfrage auch. Man muss jetzt vielleicht nicht übermäßig viel Geld sein, aber vielleicht die Athleten so unterstützen, dass sie sich auf den Sport konzentrieren können. Ne?
Ja, aber das ist wiederum ein Problem, dass Boxen eine Randsportart ist in Deutschland. Das ist ja das nächste Problem wieder.
War aber nicht immer so, Andreas.
Das war nicht so. Aber es ist leider so gekommen durch verschiedene Ursachen, dass es dazu geführt hat, aber auch zu lange man an alten Systemen festgehalten hat. Jetzt kämpft man natürlich um sage ich mal, wie ein Don Quixote gegen Windmühlen. aber das ist leider so. Wir haben Talente und es ist nicht ganz tot alles, aber man muss den Talenten die Freiheit lassen, auch sich selber individuell zu entfalten. Und das ist, glaube ich, der springendste Punkt. Und wenn du als Athlet irgendwo hinkommst und wenn die Trainer nicht erkennen, was du für ein Talent hast und dass sie ihren Stil dir aufdrängen wollen, dann ist doch ganz klar, dass deine Entfaltung gebremst wird. Und dann kommen ja dann noch die nächsten Hürden hinzu, dass wir zu wenig Turniere weltweit haben. Und dass die ganzen Sowjetrepubliken ständig unterwegs sind und auch allein von der Anzahl der Kämpfe, wie viele die haben, bevor sie zu einer großen internationalen Tür kommen, da kannst du ja gar nicht mithalten.
Ja.
Die haben teilweise, du kommst da rein, hast gerade mal 50, 60, 70 Kämpfe gehabt, der andere hat schon 200 Kämpfe auf dem Buckel.
Experience is the currency of a fighter, sagt man immer. Ne? Das ist die Währung eines Kämpfers, ist seine
so
Erfahrung.
Ist es.
Das ist, ja, so ist es. Fantastisches Thema.
Wir sind im Flow.
Die,
das ist brutal.
Die kennen nichts anderes, ja, das ist tatsächlich sehr faszinierend.
Genau. Und jetzt schon zum Beispiel, ganz interessante Sache, vor ein paar Jahren war ich in Berlin bei der Deutschen Meisterschaft, dann habe ich ein Talent gesehen, wie er boxt. Dann habe ich gesagt, wow, das ist ein Boxer, der mir richtig gut gefällt, wie er boxt. Und stell dir mal vor, das ist der einzige Boxer, der bis jetzt für Tokio qualifiziert ist. Und wie boxt er? Boxt komplett vom Herzen, hands down, im richtigen Moment die Hände hoch, boxt mit Talent, boxt mit Gefühl und teilweise habe ich mitbekommen bei großen Turnieren, dass er, ja, sag ich mal, kritisiert wird, ja, wieso Hände hoch hin und her. Ja, aber dadurch, die kapieren nicht, dadurch nimmt er sich die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit, das Auge, wenn man schon sieht, dass er ein Talent ist, dass er die Hände, die Neigung hat, die Hände unten zu lassen, dann lasst ihm doch so arbeiten. Aber dann fördert doch seine Kondition, seine Schnelligkeit, seine Reaktion und im richtigen Moment die Hände hochzunehmen, wenn er im Bedrängnis gerät, wenn er in der Nahdistanz, je nachdem zu welcher Distanz du, in welcher Distanz du stehst und kämpfst, das ist die Kunst. Aber von Haus aus zu sagen, nein, Hände gleich hochzunehmen, das ist meiner Meinung nach der falsche Weg.
Ja, super interessant. Das liegt am Stil. Super interessant. Leute dabei zu unterstützen, wie sie stark sind und nicht versuchen, Stile aufzuzwängen, sie in Schablonen zu pressen und so weiter. Ja, das ist ganz, ganz tolles Thema. Aber wir machen nochmal eine kurze Pause und dann geht's weiter. Ich habe ja noch so viel, was ich mit dir besprechen will, Andreas. Gleich geht's weiter hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Weiter geht's hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Andreas Sellack heute zu Gast, Boxtrainer, Striking Coach, aber auch der Zone-Experte. Andreas, wie kam es denn dazu, dass du auch fürs Fernsehen und für Streaming-Plattformen jetzt deinen Kommentar abgibst, der ja sehr, sehr gut ist? Also ich lausche immer ganz gebannt, wenn du da was sagst.
Aber ist auch interessant. Das war ja am Anfang, war ja The Zone jetzt nicht so bekannt vor ein paar Jahren. Und ja, Boxwerk und The Zone hatten ja so eine
Partnerschaft
mal gehabt, Partnerschaft gehabt. Und ja, die haben nach Leuten gesucht. Ich habe mich halt da mit ein paar Leuten mal unterhalten über das allgemeine Thema Boxen. Und ja, dann wurde ich einfach auch angesprochen, wäre das was für dich? Weil ich sehe mich persönlich nicht nur jetzt als Trainer oder als Kommentator, sondern ich sehe mich als Fan. Das ist ja der springende Punkt, dass ich mich immer so in so Dritteln sehe. Also vergiss mich jetzt als Trainer, vergiss mich als, natürlich profitiere ich von dieser Expertise, dass ich Coach bin und dass ich live miterlebe, was die Boxer fühlen und was man auf dem Weg mitgeben kann und dass ich auch jetzt von diesem Job profitiere, weil ich jetzt noch tiefer in diese Leidenschaft reingehen kann, um die Kämpfe zu analysieren. Und ich muss ehrlich sagen, das macht mich jetzt noch mehr und mehr, noch mehr stärker, auch wenn wir mal in den Ring gehen, dass ich mich mit noch mehr befassen muss, was ich je schon wie ein Verrückter tue. weil das ist ja wirklich interessant, Sebastian. Ich wurde darauf angesprochen, würdest du das gerne machen? Sag ich, klar würde ich das gerne machen, weil ich das ja als Herausforderung sehe, jeden Boxer zu analysieren, wie man ihn schlagen kann. Und das ist eigentlich was Schönes, das gibt es jetzt für mich nicht.
Da haben wir sehr viele Gemeinsamkeiten.
Ja, mein erster Kampf war ja 2000, also vor 3 Jahren, mein erster Kampf war Wilder gegen Ortiz. Oh. Gleich Action. War super Action. Ein Hammerkampf, der Rechtsausleger Kubaner, der den Wilder schon gehabt hat, angeklingelt hat, schon fast K.O. war. Und dann packt er das Ding da aus. Also das war eine Wahnsinns-Action, das war super.
Ja, Wilder ist tatsächlich mein Lieblingsboxer momentan. Und das ist nicht der Boxer-Boxer, ne? Ist ja nicht so technisch und so. Aber ich finde ihn einfach so faszinierend, wie er boxt.
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde, dass er sich jetzt so eine Negativpresse auf sich gezogen hat mit seinen Aussagen nach den... Also es war nicht gut, was er jetzt gemacht hat.
Weißt du, ich glaube, das ist der Tatsache geschuldet, dass der anders tickt. Der verzeiht sich sowas nicht, dass er da verliert. Der sucht da irgendwie nach, das muss anders gelegen haben. Ja, natürlich,
der ist, glaube ich, jetzt mental sowas von frustriert und so durch und er kann es nicht akzeptieren, dass er so, sag ich mal, auseinandergenommen worden ist, auch von der Taktik her von Fury, der ihn überrollt hat.
Der ja auch ein Wahnsinnsboxer ist, muss man sagen. Fury ist Wahnsinn.
Ja, ich fand es halt nicht schön, die Excuses mit dem
was Outfit beim Einzug, ne, und so, ja.
Oder das mit dem Trainer, dass ihm irgendwas ins Wasser geht, mit dem Breland, das fand ich jetzt nicht so schön. Also ich hoffe, dass er sich zumindest irgendwie rehabilitieren kann und dass er noch einmal zurückkommt und dass er der Welt beweist, dass er doch nicht so der Bad Boy ist, nachdem er
ist er für mich auch nicht, weil der hat eine tolle Geschichte. Der kommt ja aus ganz, ganz, ganz einfachen und armen Verhältnissen und sehr spät angefangen zu boxen und mit seiner außergewöhnlichen Physis hat er sich dann doch noch an die Weltspitze rangearbeitet. Relativ schnell, würde ich sagen.
Ja, aber er ist ein bestes Beispiel zum Beispiel, wie man mit dem Material, was man hat, um das so zu nennen, also als Top-Athlet, also auch als körperliche Voraussetzungen. Er hat eine Wahnsinnshebelwirkung mit seiner Schlagkraft und er nimmt ja die Beschleunigung aus den Beinen raus, wenn er Platz hat. Das hat ja der Fury sehr gut erkannt. Und das ist mir erst spät aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. In der 12. Runde, beim ersten Kampf, wenn du dich erinnerst,
ja,
war der Fury ihm unter Druck am Schluss gesetzt.
Aha.
Und dann hat er gemerkt, dass der Wilder unter Druck ein bisschen Probleme hat. Und dann haben sie diese Taktik gegen ihn verwendet im zweiten Kampf. Ich habe das damals nicht so gesehen. Und dann ist mir das erst aufgefallen, Mensch, das ist eine brillante Taktik, weil dann hat der Wilder keinen Platz mehr für seine Schlaghand. Weil immer, wenn du ihm Raum gelassen hast, dann konnte er sie abfeuern und ja, das war eine Wahnsinnswaffe.
Ja, das ist eine Atomrakete. Eine
Beschleunigung mit dieser rechten. Also der hat ja nicht umsonst die Leute ja wirklich ausgenockt, die wissen gar nicht, wie sie heißen.
Also da denkst du wirklich, wenn der wirklich voll auflädt und trifft, da denkst du wirklich, ja, Seele und Körper trennen sich ganz kurz.
Also ja, aber so hat ihm der Wilder, der Fury hat ihm ja die Waffe genommen,
genau,
indem er ihn unter Druck setzt, ihm kompletten Raum nimmt, hat natürlich auch, man muss auch dazu sagen, da kann man schon, sag ich mal, den Wilder das nachvollziehen, der Fury ist schon, sag ich mal, ein Stinker, der einen richtig, richtig Dirty Boxing mit reingebracht hat.
Gypsy King.
Der hat auch, sag ich mal, viele, viele Techniken benutzt, wie damals aus den, der hat ja Bare-Knuckle Fights gemacht und da sind viele Sachen, sag ich mal, nicht ganz, aber gut, wenn der Ringrichter nichts sagt, so ist es halt, ein bisschen mit dieser Innenhand, bisschen dirty, bisschen drücken, bisschen schieben, bisschen Ellbogen dabei. Aber das gehört dazu, solange es der Referee toleriert, so ist es halt. Da muss man, das ist ein taffer Sport. Aber er hat ihn, wie soll ich sagen, vernichtet.
Mental auch. Don't hate the player, hate the game, sage ich immer. Ne?
So ist es. Und er hat ihn da wirklich gebrochen. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob der, also ich, das ist schon krass, was der für Aussagen gemacht hat und die Videos gedreht hat. Und da kann man schon Angst haben. Und ihn, der ist jetzt auch ein bisschen so ein Waffennah daheim. Also ich weiß nicht, wenn der mal durchdreht, der Wilder. Also,
wollen wir sich hoffen.
Ich habe ihn mal gesehen in seinem Haus.
Ja, ja. Wollen wir sich hoffen.
Vielleicht irre.
Ich liebe ja diesen einen Clip, der immer wieder in den sozialen Medien kursiert, wo dieses Ringgirl neben ihm steht und er diesen Urschrei rauslässt beim Wiegen und die zuckt zusammen, die staucht zusammen auf 1,10 Meter, so, weil es so ein furchteinflößender Typ auch ist mit seiner ganzen Physis. Du hast vorher noch was Schönes gesagt, das ist mir hängen geblieben. Du siehst dich als Fan, das finde ich eine wunderschöne und sehr sympathische Aussage, weil mir geht es genauso. Die Leute sagen immer, ja Sebastian, jetzt wirst du dann 41, möchtest du nicht mal Fußball kommentieren oder was Seriöses oder so. Du bleibst beim Wrestling und bei der UFC und beim MMA und dann, ja, du siehst ja hier hinter mir, also ihr draußen, die ihr den Podcast hört, ihr seht es nicht, aber hier hängt das WrestleMania-Poster damals. Das ist eine meiner schönsten Lebenserinnerungen, als The Rock rauskommt und 100.000 Leute in diesem Stadion sind und ich sitze am Ring und ich weiß genau, warum ich es mache, weil ich es als kleiner Junge mit 9 Jahren schon geschaut habe. Und so geht es mir mit dem Kampfsport auch. Das sind halt Dinge, die liebe ich, sind Dinge, die mag ich und die möchte ich immer machen. Und ich finde es deswegen so eine coole Aussage, dass du sagst, ich bin zwar Experte, ich bin der Coach, ich habe zig Titel gewonnen, aber im Herzen bin ich Fan, ich mag das. Und ich glaube, das ist auch wieder so eine wichtige Botschaft für junge Leute da draußen. Das, was ihr mögt, da seid ihr gut drin. Versucht da was daraus zu machen, ne?
So ist es, Sebastian, aber ich auch viele kritische Fragen, die ich mal bekomme, zum Beispiel, ja, wie ist denn das mit diesen ganzen unterschiedlichen Titeln beim Boxen und es ist doch alles negativ um Business und Geld und alles drumherum. Und ich muss dir ehrlich was sagen, alle haben, was das betrifft, recht. Aber wenn ich mir einen Kampf anschaue und die Top-Leute anschaue, wo ich ihn finde, dass es die besten Leute sind, dann schaue ich mir nicht den Kampf an wegen den Titeln, sondern ich schaue mir den Kampf an wegen den Sport deswegen an. Und wegen der Faszination Kampfsport an.
Der Technik, das den Charakteren. Genau.
So ist es. Weil wenn wir danach gehen würden, Titel-Affäre und schmutziges Geschäft, dann bräuchtest du dir gar keinen Sport mehr anschauen.
Ja.
Weil das ist leider, wir leben leider in einer Welt, wo viel natürlich von dem finanziellen Faktor ganz groß abhängt. Und es wird leider so sein. Und es ist von der Antike schon so gewesen, wenn man sich überlegt, schau mal, Boxsport hat angefangen im Hinterhof.
Aha.
Irgendwo haben sie sich den Kopf eingeschlagen, haben angefangen mit Wetten, gab es keine Rules. Dann haben die sich gedacht, okay, mit diesem Geschäft, weil irgendwann mal kommen ja die Businessleute, schauen dazu, die Damen vom Hof wollen auch zuschauen, wenn Blut spritzt, aber wir brauchen Rules. Und so geht das Ganze los, so nimmt die Geschichte ihren Lauf. Und über die gesamten Jahrhunderte, weil viele beispielsweise die Gegner vom MMA, wobei MMA hat sich jetzt brutal etabliert, auch in Deutschland, weil auch durch die, sage ich mal, was mir super gut gefällt, weil es halt nur einen Titel gibt, mhm, unter einen Dachverband. Aber um das zu sagen, zum Beispiel, das wird salonfähig dadurch gemacht, aber die Leute und die Menschheit hat immer es gemocht, wenn sich irgendwie eine Rivalität herrscht, wenn man dann in einen Kampf, schau mal, von der Antike her Gladiatorenkämpfe, es ist kommt nicht von ungefähr, dass die Menschen immer so fasziniert sind. Schau mal, in Deutschland ist eigentlich jetzt Boxen am Boden.
Ja.
Aber jetzt lass doch mal einen Namen kommen, der, wo sich die Leute identifizieren können. Glaub mir eins, du hast morgen gleich 8 Millionen, 10 Millionen, 15 Millionen Einschaltquote, 20 Millionen.
Wir hatten mal 18 Millionen Zuschauer in Deutschland bei Axel Schulz gegen Franz Botha. Ja.
Das war die größte Einschaltquote.
Wahnsinn, 18 Millionen, das war in den 90ern. Und ich weiß auch noch, heute habe ich mit meinem Papa drüber geredet. Ganz cool, dass du das sagst. Axel Schulz gegen George Foreman 1994, das ist jetzt...
Habe ich live gesehen.
Das war also, jeder damals, Andreas, jeder, der irgendwas mit Kampfsport am Hut hatte.
Aber das, schau mal, das ist genau, was ich sage. Axel Schulz war jetzt nicht der ganz große Boxer, aber er war ein deutscher Athlet, der die Menschen, sag ich mal, das ist ja wie beispielsweise beim Tennis, da kommt ein Boris Becker und alle schauen Tennis. Mhm. Da ist die Steffi Graf da jahrelang, dann schaust du das an. Dann hast du einen Dirk Nowitzki, alle schauen sich Basketball an. Wir brauchen immer Persönlichkeiten.
Ja.
Und das ist genau das, der Punkt. Und die fehlen halt jetzt momentan ein bisschen. Wir hatten vor ein paar Jahren noch welche. Aber du brauchst einfach eine Figur. Und ich finde, ein Kampf von Axel Schulz damals, der in meinen Augen er gewonnen hat.
Aber man darf nicht
vergessen. Er hat den Kampf, durch diesen Kampf ist er bekannt geworden.
Absolut.
Weil das ist das typische Boxgeschäft. Ein George Foreman war alt. Die haben einen Boxer gesucht, um einen Zwischenkampf zu machen. Okay, wem wollen wir? Wir nehmen den Axel Schulz.
Den haben die nicht ernst genommen.
Ja, und die wussten, er kann ihn nicht ausknocken, er hat nicht so den Punch. Und dann nehmen wir das an. Und das passiert oft im Boxen, dass man sich dann verspekuliert, wenn einer sich sehr ernst nimmt und auch seine Leistung bringt. Und Axel Schulz hat einen super Kampf gemacht und damals sich den Namen gemacht. Und ich finde, dass diese Niederlage ihm einen großen Respekt eingebracht hat und ich werde nie vergessen, wie der George Foreman sich dann die Brille aufgesetzt hat und die ganzen Augen waren schon grün und blau geschlagen und dann habe ich gesagt, du wirst sehen, jetzt wird er auch noch beschissen, der Axel. Und dann tatsächlich, und so ist es halt. Das ist halt das Geschäft.
Ja, also
das
werde ich nie vergessen. So schöne Erinnerungen. Ich war damals, war das, 94, 13 Jahre alt, mitten in der Nacht aufgestanden mit meinem Papa, Mama dabei, meinem Bruder, der noch viel kleiner war als ich. Wir wollten diesen Kampf sehen. Axel Schulz, der Mann des Volkes sozusagen, das ist einer wie wir, der hat jetzt die große Chance und dann hat er wirklich gut geboxt und dann wird er betrogen. Ist ja nichts anderes gewesen im Endeffekt, weil den Kampf hättest du für ihn werten müssen. Und genau diese Erinnerung habe ich auch noch. Der George Foreman sitzt auf der Pressekonferenz und hat eine riesen Brille auf, so wie Puck die Stubenfliege und die Schwellungen und die Beulen sind hinter der Brille schon hervorgetreten. Du konntest schon sehen, wie der aussehen muss, ne, unter der Brille. Wahnsinn, Wahnsinn. Also das sind Kindheitserinnerungen für mich. Ja, ganz, ganz toll. Also das werde ich nie vergessen. Und deswegen auch die nächste Frage. Du hast vorhin so ein bisschen angedeutet. Verkommt der Boxsport ein bisschen? Sind es zu viele Verbände? Jetzt stehlen YouTuber, den Profis, die Show. Verkommt der Sport ein bisschen in deinen Augen?
Ich bin wirklich froh, dass Eddie Hearn sozusagen das ein bisschen in die Hand genommen hat die letzten Jahre, weil ein interessantes Beispiel ist ja, er selber hat gesagt, er ist so ein bisschen neidisch auf die UFC.
Auf Dana White.
Dana White, genau. Weil, ist klar, Boxsport steht ständig unter Kritik wegen den ganzen Verbänden. Und wenn man das sieht von den 60er Jahren und warum das so ist, ich habe mich da wirklich ein bisschen reingelesen und mir das angeschaut, wie das entstanden ist mit der WBA und dann später die nächsten Verbände und dann warum in Deutschland dann die WBO dann so bekannt geworden ist, dass sie dann den Markt hier gesehen haben. Im Endeffekt muss man sich das so vorstellen für einen Laien. Im Endeffekt hast du einen Weltmeistertitel. Weil jetzt stell mal vor, UFC ist UFC und dann kommt irgendwie jemand anders und spaltet sich, hat mal bei der UFC gearbeitet, spaltet sich davon weg und sagt, nee, wir machen unsere eigene Gesellschaft, da kommen irgendwelche Millionäre, die auch da Geld investieren und wir gründen jetzt unseren FFC-Verband, egal. Mhm. Und dann hast du auf einmal einen zweiten Weltmeister, die wollen aber mit denen wieder nichts zu tun haben. So kann man sich das vorstellen. Dann machen sie ihre Verträge mit dem Fernsehen, Pay-Per-View auch, weil sie auch Beziehungen haben und so schadet es das im Endeffekt den Sport? Weil im Endeffekt hat es ja auch ein AJ eine Zeit lang gesagt, ich bin nur ein Viertel oder ein Drittel Weltmeister, wo er den ersten Titel geholt hat. Und das finde ich eine gute Geschichte, wenn er sagt, klar gibt es dann diese Pound-for-Pound-Rankings, die aber unabhängig sind. Die Fans sagen, okay, wer ist der Beste? Aber trotzdem heißt es nicht, dass der wirklich der Beste ist, weil die sind ja noch nie gegeneinander angetreten. Und allein schon die Tatsache, dass jetzt einen Undisputed Champion seit 99 es nicht gab, das ist schon irre.
Ja.
Eigentlich traurig.
Über zwei Jahrzehnte hast du keinen eindeutigen Champion. Ne?
Und es gab ja im Endeffekt von 1962 gab es nur 13 Undisputed Champions im Schwergewicht. Ja. Das ist völlig verrückt. Also wir reden jetzt nur über Schwergewicht. Und in den anderen Gewichtsklassen ist es ja genauso. Und dann kommen noch mehr Verbände. Jetzt haben wir vier große Verbände in Anführungsstrichen. Dann hat sich jetzt noch ein fünfter Verband etabliert, der eigentlich seriös arbeitet, die IBO. Weil da waren ja auch bekannte Leute Weltmeister. Aber ich muss ehrlich sagen, das braucht man nicht. Wozu braucht man denn diese ganzen verschiedenen Verbände? Das ist Wahnsinn. Nur andererseits, je tiefer man reingeht, ist es ja auch irgendwie normal. Da kommt jemand, der halt eben Kohle hat. Wie willst du den da wegbekommen? Weil es gibt ja keinen Dachverband in dem Sinne. Ja. Dass einer sagt, nee, so geht's nicht, Freunde. Es geht ja nur, wenn sich die Leute zusammentun würden und sagen würden, okay, wir übernehmen alle und vernichten alle anderen und da boxt einfach keiner mehr bei denen. Das ging nur so, wenn man sich da
Boykott
damit befasst. Genau, so ein Boykott. Und das war nur ein Beispiel jetzt. Eddie Hearn hat jetzt es läuft jetzt gerade die Verhandlung zwischen Eddie Hearn und Arum und Top Rank und alles so. Und jetzt, wenn man, schau mal, was da für ein Theatermoment da im Hintergrund ist.
Ja, das ist Wahnsinn.
Die wollen natürlich in den nächsten Tagen, vielleicht morgen, übermorgen, in einer Woche verkünden, Big Fight Fury gegen Joshua, wo die ganze Welt sehen will. Aber da siehst du mal, wie lange die brauchen,
Jahre.
Um einen Vertrag zu machen. Das ist Wahnsinn.
So viele finanzielle Interessen und jeder will ein bisschen abgrasen.
Und auch unterschiedliche Interessen. Das sind
Sponsoren.
Wir wollen da gar nicht wissen, was da auch im Background läuft, weil es geht ja um wirkliche Millionen. Es geht ja nicht nur um 100 Millionen, da geht es um 200 bis 300 Millionen.
Ja,
also
absolut.
In Saudi-Arabien und also es ist heftig.
Also ihr merkt, der Mann hat Ahnung, schaut unbedingt mal auf asboxing.de vorbei, habe es mir extra nochmal aufgeschrieben und auf deiner Internetseite, da habe ich ein Foto mit Andy Ruiz entdeckt, der hat ja auch am Wochenende wieder geboxt, hat gewonnen, war aber kein leichter Sieg, Andreas.
Boah, ich muss ehrlich sagen, das ist auch eine sehr, sehr interessante Geschichte, er hat sich aber zurückgemeldet, er hat erstens diszipliniert war er beim Camp.
Das habe ich gelesen. Er hat 30 Pfund abgenommen. Ne?
Brutal gut, er hat super trainiert, alles. Aber das war zum Beispiel wieder so eine Sache, wo man sieht, es ist doch nicht so einfach, wie man denkt. Es ist doch nicht so einfach. Ein alter Haudegen wie der Chris Areola, das ist ein ausgebuffter Typ, der, muss ich sagen, Respekt, der hat sich gut vorbereitet, hat den Kampf gut überstanden. Und ich hätte es nicht so erwartet, also meine Prognose war ganz klar, zwischen 7. bis 9. TKO Ruiz. Ich dachte schon, dass in den Late Rounds ihm ausknocken wird. Aber was mich brutal überrascht hat, war die zweite und die dritte Runde. Die zweite Runde hat er ihm angeklingelt mit dem rechten, da ist er kurz in die Knie gegangen. Dritte Runde hat er auch ganz kurz gewackelt. Also die zwei Sachen war ich da nicht so überzeugt, ob er oben noch mal anklopfen kann. Dass er anklopfen kann, bin ich mir sicher. Gegen die Upranking 4, 5, 6, 7, 8 bis 10 kann er alle schlagen. Der Andy Ruiz ist gefährlich. Sehr gutes Talent. Man sieht ja, der war ein gutes Boxen auch bis zur Runde 12. Aber ich muss ehrlich sagen, seine Linke, die so hängt, weil er auch nicht so groß ist, die kann ihm den Kopf kosten gegen die Top-Leute. Das ist das... hat mir also Deckungsarbeit war nicht so gut, wobei er schon sehr gute Head-Movements gezeigt hat, aber halt eben so eins oder zwei Fehler zu viel, die kosten nicht den Kopf.
Ist ein schlampiges Talent, ich meine, auf der Physis wird da viel rumgehackt, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn der sich hundertprozentig ernähren würde und hundertprozentig für den Sport leben würde und wir haben es ja gesehen nach seinem Titelgewinn, wie er gefeiert hat, wie er zugenommen hat, wie er dann ja nicht in der Topform zurückgekehrt ist, ist er ein schlampiges Talent? Wäre da mehr drin? Ich glaube ja schon.
Du, ganz sicher. Ich habe ja das Vergnügen gehabt, ihn zu interviewen. Es war auch eine super interessante Geschichte. Ich war zu der Zeit in Las Vegas zum zigten Mal. Also es ist auch eine Wahnsinnsstory. Das muss ich dir später erzählen, was Las Vegas betrifft. Das
Ist nicht jugendfrei.
Und dann bin ich da reinspaziert, muss ich dazu sagen. Da war eine Showtime-Aufnahme. Ich hatte zwar einen Termin schon gehabt über Bekannte. Und da waren aber die Amerikaner schon vor Ort, DAZN USA und auch Showtime Production und der Adam Smith aus UK, der ein sehr cooler Kommentator aus den USA ist, aus England ist. Und dann hatte ich den Amerikanern, den Ruiz, vorher weggeschnappt. Ich bin da einfach reinspaziert, dann sehe ich ihn, Riesenbaby, dann gehe ich hin und dann habe ich ihn einfach locker angesprochen, dann kam er zu mir und dann habe ich gesagt, ja, ob ich ein paar Fragen stellen kann zu seinem Kampf und auch den Kampf von Dimitrenko und dann war das super cool. Der Coach hat ein bisschen grimmig geschaut am Anfang, aber mit denen habe ich dann auch ein super Gespräch geführt mit den Robles, wobei ich sehr schade finde, dass er nicht mehr bei ihm ist, muss ich auch dazu sagen, wobei natürlich ein Eddie Reynoso ist ein Weltklasse-Trainer. Das ist eine andere Story jetzt. Und der Andy, muss ich sagen, ich habe es an dem Tag gesehen und sein Talent, wie er sich bewegt, was er für Kombinationen schlagen kann. Und weil er auch noch in Shape war, darf man nicht vergessen, er hatte ja schon die Vorbereitung vom Dimitrenko in diese, weil das waren 3 Wochen vor dem Joshua-Kampf, wo er das erfahren hat.
Das war sein großes Glück. Das war sein großes
Genau,
Glück.
genau. Und dann war er schon im Flow, hat nur noch 3 Wochen ein bisschen noch, sage ich mal, diese Form gehalten. Und dann kommt eins zum anderen und ich muss ehrlich sagen, ich hab auch als Überraschung ein bisschen was auf ihn gesetzt. Kann ich wirklich sagen, weil ich halt einfach das Gefühl gehabt habe, klar, das ist 1 zu 30 oder zu 40 da die Chance, dass man so ein Upset schafft. Aber durch das Talent habe ich gesehen, okay, warum nicht? Also es ist nicht ganz ausgeschlossen, weil solche Stories gab es damals auch. Lennox Lewis, wo er nach Südafrika geflogen ist und dann auch K.O. gegangen ist. Also solche Überraschungen, es kommen selten vor, aber die kommen vor. Gerade im Schwergewicht ist es immer möglich, wenn einer noch talentiert ist.
Ja, es gibt so viele Gestalten, über die man hier noch sprechen könnte. Graziano Rocchigiani ist einer, den ich noch ansprechen möchte mit dir.
Ja.
Weil das ja auch so einer war, hatte diese knappen Kämpfe gegen Maske und dann später gegen den Tiger und so weiter. Ich fand den immer super sympathisch, aber so Thema schlampiges Talent, um hier so ein bisschen den Bogen zu spannen, ich glaube auch, dass er sein ärgster Feind war. Was denkst du?
Ja, du, das ist eine traurige Geschichte, was Rocchigiani betrifft. Ich habe mit ihm zu tun gehabt, kurz vor seinem Tod. Wir haben ja dieses Projekt The Next Rocky im Boxwerk gehabt. Ich habe das
Gibt's, glaube ich, auch noch
sozusagen.
Videos auf deiner Homepage, ne?
Genau, ich hab ja die gesamte Sendung, also im Endeffekt, ja, mitgemacht und auch die Trainings gemacht für die das Casting mitgemacht haben, habe die Programme gemacht und habe mit ihm sehr intensiv gearbeitet. Wir waren eine Woche, bevor er ums Leben gekommen ist, war ich mit ihm beim Essen. Also es ist echt tragisch. Und
Puh.
er war, muss ich ehrlich sagen, auf dem besten Weg, wieder so ein bisschen Fuß zu fassen, weil er hat immer Probleme gehabt und so immer kurz vorm Absturz und
Alkohol war immer so ein Thema, ne?
genau. Und der hat sich langsam geöffnet und war ein cooler Typ und so volksnah, sag ich mal. Und
Man mochte den irgendwie, ne? Der
ja,
hat halt frei
genau,
Schnauze
das war
geredet,
wirklich
also.
dramatisch. Also die Sportler haben ihn gemocht und es war so ein Kumpeltyp dann einfach im Training auch. Und ja, es war bitter. Ja, aber er hat, wie du sagst, diese Kämpfe mit Darius Milaschewski, auch dieser Skandal, wo der Darius da nicht mehr aufgestanden ist,
Ja,
ein
es war
bisschen
ein
davor
bisschen
geworfen
seltsam
ist, dass er
damals,
das
ne?
simuliert hat. Ja, mein Gott, nur er weiß, was genau da ist. Da will ich nicht genau reingehen, aber oder der Kampf gegen Eubank, darfst du nicht vergessen. Da habe ich auf ihn gesetzt damals und wenigstens unentschieden hätte er verdient gehabt. Also da muss ich auch sagen, es war auch so ein typischer Fall, wenn du auswärts boxst. Aber das ist immer so, wenn du auswärts boxst, musst du den anderen fast ausnocken oder schon 2, 3 Runden so stark boxen, dass du den auseinandernimmst, weil im Endeffekt boxst du ja gegen die Firma. Du hast so viele Faktoren sprechen gegen dich auswärts. Das ist nicht so wie jetzt bei der UFC, dass da, sage ich mal, in Anführungsstrichen mit 50-50-Karten gespielt wird, aber
Ja, wir schimpfen zwar als MMA-Fans immer auf die Judges, aber wenn man beim Boxen manchmal zuschaut, da denkt man sich, Gott sei Dank haben wir die. Ne? Es ist zwar immer wieder mal drin bei so einer Card, man hat es auch am Wochenende wieder gesehen, hui, dass mal eine Entscheidung ist, wo man sagt, wie kann das passieren? Aber ich glaube, beim Boxen ist es dann so, dass es oftmals sehr anrüchig wirkt. So ein bisschen finanzielle Interessen, Sponsoren, Heimvorteil und so, ne?
Ja, das ist zum Beispiel bei Thema Canelo der Fall, wo ihm das so ein bisschen, sag ich mal, seine Legacy so ein bisschen nimmt mit dem ersten Kampf gegen Golovkin. Das ist natürlich auch umstritten. Man kann ja darüber streiten, ob das jetzt ein Unentschieden man werten kann oder ob Golovkin gewonnen hat. Aber Problem ist halt einfach dieses Urteil von der Bird, dieses Umstrittene, dass die einfach den Canelo da 8 oder 9 Runden war, das glaube ich Vorsprung. Das ist natürlich ein Skandal. Und dann vergessen die Leute, dass es ein super Kampf war und dass es ein guter Kampf war. Dann reden alle über diese negativen Aspekte.
Das ist es, genau.
Das ist natürlich sehr schlecht. Das schadet den Sport. Deswegen bin ich dann eher auf dieser Seite von diesem Don Treller. Der hat den ersten Kampf 2 Punkte für Golovkin gewertet, den zweiten Kampf 2 Punkte für Canelo gewertet. Und das finde ich das fairste Urteil. Also in meinen jetzt Augen auch, man könnte es auch mal unentschieden werten, auch im zweiten Kampf oder ersten, sage ich mal. Aber dann wäre zum Beispiel ein drittes Duell für mich legitim. Aber wenn du siehst, dass das politisch da so ein bisschen abgelaufen ist, das war ja ein bisschen negativ und auch was ihm vorgehalten wird mit dem Doping. Ja, das musste halt jetzt ein bisschen reinwaschen. Das war jetzt das für jeden Fan auch sehr interessant. Der hat ein super Interview gegeben vor, jetzt ganz frisches Interview. Der war jetzt ganz groß in den Schlagzeilen. Jedes seiner Aussagen haben die zerpflückt. Das war ganz krass, weil er hat jetzt zum ersten Mal sich so ein bisschen geöffnet. In seiner Villa hat er mit diesem ganz bekannten Interview, jetzt habe ich vergessen, wie der Name heißt, sage ich dir dann später, und hat über alles gesprochen, auch über die negativen Faktoren wegen De La Hoya, über die Trennung dann, und dann über intensive Sachen, wo sein Bruder mal gekidnappt worden ist und wow. Auch über dieses Thema Doping, warum er da so sauer war mit Golovkin, weil er ihm das so vorgehalten hat. Er hat gesagt, er beim zweiten Kampf wollte er ihm den Kopf wegschlagen.
Oh. Ja, weil er starke Motivation.
Ja, aber er behauptet nach wie vor, dass er wirklich, das hat er nochmal im Interview betont, dass dieses Mittel, was da eben verabreicht worden ist, also dass das halt sehr oft in dieses Fleisch in Mexiko gespritzt wird.
Und war das, was ist Clenbuterol oder was?
Clenbuterol, glaube ich, genau.
Ich weiß nicht, ich habe es damals nur gelesen, so am Rande.
Ja, aber, genau, und dass er da so viel Steaks gegessen hat, gut, die Leute können das so und so sagen, aber ja, er behauptet es nach wie vor auch in den Interview und deswegen kann er das nicht akzeptieren, dass man ihn als Dopingsünder hinstellt, deswegen wollte er das nochmal betonen, ist ja klar, weil er ist jetzt Pound for Pound Nummer 1, weil er allein die Titel alle vereinen möchte und geeint hat und auch so viele Rekorde gebrochen hat. Aber im Großen und Ganzen, viele Fans akzeptieren ihn, also nur widerwillen. Das ist klar, weil immer wieder fällt der Name. Vorher war ja der Name immer Lomachenko. Lomachenko hat eine Legacy verloren, weil er den Kampf gegen Lopez verloren hat. Und dann kursiert immer der Name Crawford. Aber meiner Meinung nach, Problem ist wieder mit der Boxpolitik. Crawford hat noch nie gegen Errol Spence geboxt. Und davon sind sie auch meilenweit entfernt. Das ist natürlich ein Drama. Deswegen muss man im Endeffekt jetzt einen Canelo Nummer 1 setzen. Es ist einfach so. Es ist vom Pound for Pound die Nummer 1.
Es ist verworren. Eine Zahl möchte ich noch nachreichen. Graziano Rocchigiani gegen Henry Maske, damals 13 Millionen Fernsehzuschauer. Das war auch eine Hausmarke. Ja. Gleich machen wir Schluss. Ein paar Dinge möchte ich noch mit dir besprechen, Andreas. Wir machen noch eine letzte Pause hier bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de und dann, ja, Endspurt, Ding, Ding, letzte Runde. Bleibt da dran.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wie wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Letzte Runde hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Andreas, du hast den Namen Oscar De La Hoya in den Mund genommen. Der macht mir ein bisschen Sorgen. Also ich habe da im Internet ein paar Clips gesehen, als er da relativ angetüdelt diese Thriller-Veranstaltung kommentiert hat. Wie geht's dir da? Das war ja auch so eine Legende, so ein toller Boxer.
Boah, ich sag's dir, ich war 2013, war ich in Las Vegas bei dem Kampf Mayweather gegen Canelo.
Da deutet aufs Poster, das seht ihr hier nicht, ne? Aber das hängt im Hintergrund.
Und das war schon, da hat sich schon abgezeichnet. Dann habe ich immer gefragt, wo ist denn der Golden Boy, wo ist denn der Golden Boy? Und dann war er schon auf Entzug. Das waren ja schon die ersten Anzeichen da, dass er abstürzt, dass er halt ein massives Drogenproblem, Alkoholproblem hat. Und ja, dann hat er sich im Griff bekommen die letzten Jahre wieder. Und ja, es kam zum Bruch mit auch Canelo, also auch sein Verhalten wegen. Und er hat es klar im Interview nochmal gesagt, dass er wirklich Alkoholprobleme, immer wieder diese Abstürze hat. Und das finde ich halt extrem schade, weil für mich war das eine Legende und ein super, super Boxer. Aber so sieht man es mal im Leben. Nicht jeder kann mit diesem Ruhm oder mit diesem Imperium, was er eigentlich geschaffen hat, ja, umgehen. Und jetzt macht er eigentlich seine Legacy so ein bisschen kaputt. Also ich will ihn nicht sehen. Also ich bin eh so ein bisschen ich sehe ungern diese ganzen Showfights. Also ich kann sie nur akzeptieren, wenn sie für wohltätige Zwecke sind, unter bestimmten Regeln, für den Show-Aspekt, alles schön und gut, wie jetzt Roy Jones gegen Mike Tyson.
Wie fandest du das? War ich okay? Fand ich okay,
deswegen sage ich ja. Also unter dem Faktor, dass sie sagen, okay, das ist ein Show-Ding und die wollen sich da im Endeffekt ja ein gutes Sparring abliefern unter Freunden, ist alles schön und gut. Aber jetzt unbedingt ein real Comeback zu machen in dem Alter, also das braucht kein Mensch.
Ja, ich wünsche dem Oscar De La Hoya alles Gute, dass er irgendwie die Kurve bekommt. Aber das war schon sehr bedenklich, was ich da gesehen habe. Es waren nur Ausschnitte, aber da blutet mir irgendwie das Herz, weil es ist halt auch einer, der auch für den Kulturraum, den er vertritt, so viel geleistet hat. Der hat ja wirklich da so eine Nation auf dem Rücken getragen irgendwie. Das war der Golden Boy und ja, das will man dann irgendwie nicht wahrhaben, dass auch solche Menschen ihre Schwächen haben und dann ja ein bisschen abstürzen, ist ja tatsächlich das Wort, das man hier benutzen muss. Ja, ich möchte noch ein bisschen so über das Aktuelle, was dich betrifft, sprechen. Zum Beispiel ja diese Sache Corona, es ist ja ein leidiges Thema, es taucht in jedem Podcast irgendwann auf, aber wie hat denn diese Pandemie deinen Alltag und deinen Beruf beeinflusst und eure Tätigkeit beim Boxen?
Oh, das ist schon sehr, sehr extrem. Also ich habe ja so tolle, sage ich mal, Projekte gehabt, was jetzt den olympisches Boxen betrifft. Wir hatten eine Athletin, die hat sich sogar für die WM qualifiziert gehabt in Polen, hat das Round-Robin-Turnier gewonnen, den Brandenburg Cup gewonnen und dann kurz vor dem Turnier ist sie dann erkrankt und war dann der Traum vom WM, also von der WM-Teilnahme gestorben und dann einen anderen Athleten kurz vor der deutschen Meisterschaft, also Qualifikation gewonnen, also da könnte ich dir mehrere so Beispiele nennen und im Endeffekt für die jungen Athleten ist es sehr, sehr bitter, weil nur Kaderathleten wurden, sage ich mal in Anführungsstrichen, noch gefördert, die bei den Olympiastützpunkten sind, alle anderen wurden, sage ich mal, links liegen gelassen, weil in jedem Bundesland waren andere Regeln. Jetzt kämpft man, dass man wieder eine kleine Öffnung bekommt, dass man Genehmigung bekommt, dass der ein oder andere wieder trainieren kann, also unter Corona-Bedingungen. Aber das ist schon sehr, sehr großer Rückschritt, würde ich sagen, für die jungen Leute, weil die Elite-Athleten, die fangen ja da wieder an, wo die ungefähr sind, aber die jungen Leute verlieren ja natürlich den gesamten, sage ich mal, wenn einer U19 ist, U18 ist, U22 ist, also diese wichtigen Aufbaukämpfe, die hast du da nicht mehr. Das kannst du auch nicht mehr wegmachen.
Ja, sehr, sehr schade. Also ich hoffe, dass das bald überstanden ist und dass man da ein bisschen zur Normalität, zur Wettkampfnormalität zurückkehren kann. Vor allem für die Leute, die du ansprichst, die so vielleicht auf dem Sprung sind, zum Profi zu schaffen oder einen Sponsor zu bekommen und so. Und dann bricht das weg. Es ist sehr, sehr tragisch. Wie trainierst du Kämpfer momentan?
Also ich trainiere momentan nur ein paar Kämpfer. Also jetzt momentan, also einen Kämpfer habe ich zu Profi gemacht. Jetzt vor ein paar Wochen hatten wir den ersten Profikampf, aber das war auch jetzt zwangsläufig. Das ist der Kakande Musamiru. Er war Afrikameister, der ist seit 3,5 Jahren bei uns. Der war früher bei der WM, hat er teilgenommen, dann ist er in München angekommen, hat sich unserem Team angeschlossen, hat Bundesliga-Kämpfe bestritten und mein großer Wunsch war und ist normalerweise, ich bin kein großer Fan vom Profi, also zu schnell Profi zu werden, weil ich würde jedem, also olympischen Boxer raten, nehmt die Erfahrung mit, die ihr kriegen könnt, weil ein gutes Fundament, eine gute Basis ist das A und O, weil ich bin immer der Meinung, man muss zuerst einmal irgendwie deutsche Meisterschaften gewinnen, erreichen, international geboxt haben, dass man zumindest da irgendwie Anschluss bekommen kann an die Weltspitze
Verstehe.
und irgendwie jemand dann mit ein paar Kämpfen Profi zu werden, außer man ist so ein herausragendes Talent. Aber dann würde ich wieder sagen, geht raus aus Deutschland, geht nach England, geht in die USA und schaut, dass ihr dort irgendein Team euch anschließt und gefördert werdet, weil es ist aus Deutschland aus brutal schwierig. Und so, dass ich jetzt den Weg mit ihm gehen musste, der hat schon 95 Kämpfe, 85 Siege hat er schon gehabt. Also, aber ich muss ehrlich sagen, noch ein paar Kämpfe hätten uns jetzt noch gefehlt, weil er ist bei der Deutschen Dritter geworden. Im Halbfinale hat er damals gegen den deutschen Meister verloren, weil er die erste Runde ein bisschen, sag ich mal, vergeigt hat, mental einfach zu viel wollte. Aber das war eine super, super Erfahrung für uns, also wie man damit umgehen kann. Und das sind so die Dinge, die ich finde, die man mitnehmen muss. Also so viel wie möglich mitnehmen. Gut, wir sind jetzt so, wie wir sind. Er ist ein sehr, sehr starker Athlet, der jetzt das Beste aus dieser Karriere machen wird und machen. Wir werden alles versuchen, um ihn da reinzubringen. Ersten Kampf haben wir schon gehabt. Nur ohne einen Profivertrag richtig zu bekommen, ist halt schwierig. Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir 4 bis 5 Kämpfe organisieren können, um dann irgendwann mal einen guten Vertrag zu bekommen.
Nochmal für die da draußen, die vielleicht nach dem Ende der Pandemie ins Boxtraining einsteigen wollen, wo trainierst du deine Leute?
Ich trainiere die Leute im Boxwerk. Also wir sind in der Schwindstraße in München, in der Maxvorstadt. Also jetzt ist das nächste Projekt ist ja das Boxwerk 2. Also eine riesengroße Halle wird eröffnet, hoffentlich jetzt auch, wenn die Corona-Maßnahmen vorüber sind. Das ist momentan im Umbau. Also befindet sich das Ganze nicht einmal 3 bis 5 Minuten von der alten Halle. Wir werden das parallel beide Hallen haben. Also
Cool.
wir in dem Sinn, also ich bin ja dort der Head Coach, also es gehört ja nicht mir, sondern ich bin dort der Trainer, bin aber Gründungsmitglied im Boxwerk, also für den EV-Verein. Und genau, super, super Halle, die wir jetzt da aufbauen wollen. Wie gesagt, es ist halt jetzt nur ein bisschen bedenklich, inwiefern, wann es wirklich dann weitergehen kann, wo dann auch größere Gruppen trainieren können. Ich glaube, das wird sich alles jetzt so ein bisschen auf kleinere Gruppen zuerst reduzieren, mit Maßnahmen, Tests und so weiter und so fort. Aber ich denke, vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, dass wir dann durch sind, wenn die Leute auch ja, das unter Kontrolle bekommen, dann kann es dann auch wieder weitergehen.
Ja, wir drücken die Daumen und die großen Zehen gleich mit. Für alle, die jetzt ein bisschen auf den Geschmack gekommen sind, wo kann man dich finden und welche Projekte kann man aktuell unterstützen bei dir?
Also ich bin jetzt momentan, wie gesagt, wir warten auf die Öffnung vom Boxwerk. Das ist das erste Projekt natürlich. Das nächste Mal seht ihr mich bei DAZN. Nächste Woche ein Top-Fight. Den nächsten Titel möchte Canelo holen gegen Billy Joe Saunders. Ein Riesenkampf auf DAZN zu sehen nächste Woche. Und das nächste Projekt, ich habe mein eigenes Label herausgebracht, wo ich sehr stolz drauf bin. Ich habe eine Marke schon länger sozusagen geschützt, also Ass Boxing, und ein eigenes Label. Das war immer so mein großer Wunsch und das habe ich jetzt vor ein paar Tagen endlich online gebracht. Gibt es auf Ass Boxing www.asboxing.de oder com. Kann man auch den Hoodie erwerben. Ich mache ein kleines Pre-Sale, weil wir ein bisschen zu spät jetzt rausgekommen ist. Eigentlich hätte er ja schon vor 2-3 Monaten online gehen sollen, aber es ist jetzt online, deswegen mache ich jetzt einen kleinen Pre-Sale, bevor der Sommer losgeht. Und ja, und dann als nächstes würde ich gerne noch ein T-Shirt und das ganze Projekt ein bisschen ausbauen, aber in einer guten Qualität. Also muss man schon sagen, also die Jungs haben sich die Liebe zum Detail, würde ich mal sagen, ist der ausschlaggebende Punkt. Da
muss ich gleich mal reinschauen später. Ja. Gibt es noch Größe XL oder L?
Ja, kannst du gerne machen. Und was ich noch sagen wollte, ja, die nächsten Projekte sind halt, dass ich, wie gesagt, so mit einem Bein so langsam auch ins Profigeschäft ein bisschen reinschauen möchte und auch Leute unterstützen möchte. Es ist immer so, nochmal dazu zu sagen, immer schwierig in Deutschland gewesen, olympisches Boxen und Profiboxen zu vereinen, weil es da immer ein bisschen einen Interessenskonflikt gab. Deswegen muss sich ein Trainer immer da entscheiden, in welche Richtung er geht. Gut, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt da, so ganz langsam da auch mehr sich zu investieren, gerade wegen den Athleten Kakande, den ich jetzt trainieren werde, unterstützen werde. Aber ich möchte auch nach wie vor noch beim olympischen Boxen bleiben und die Basis schaffen. Und ich finde immer, die Basis ist das A und O, weil ohne Basis funktioniert gar nichts.
Cool. Und in den sozialen Medien, wo gibt es dich da?
Ja, bei Instagram, Asboxing, immer Asboxing.de oder nur Asboxing Instagram oder Facebook unter Andreas Selak. Und ja, genau, bei Twitter auch Andreas Selak Coach, Asboxing Coach, kann man mich überall finden.
Sehr, sehr gut. Und bei der Zone am Mikro zu hören. Jetzt haben wir viel ausgegraben, vom alten Griechenland bis zu Bruce Lee. Die Heavyweight-Geschichte haben wir durchgearbeitet. War super interessant. Also, meine Güte, 1 Stunde 45 Minuten. Wo sind die jetzt hingekommen?
So lange schon.
Aber hat super Spaß gemacht, Andreas. Das müssen wir irgendwann mal wiederholen. Also, wenn uns mal wieder der
Boxhunger packt. Sehr gerne. Also, ich könnte stundenlang, also muss ich jetzt sagen, du bist ein super Ansprechpartner. Also, Interviewpartner, es war sehr, sehr angenehm. Und eins wollte ich von dir gerne mal wissen, wie das war bei den ganzen Wrestling-Kämpfen. Wie ist da so diese Atmosphäre davor, wenn man da so einen Fight mal hat?
Also wenn man selbst antritt als Aktiver?
Wenn man selbst antritt.
Ich glaube, das ist sehr ähnlich wie mit dem Boxen. Also man ist sehr darauf konzentriert, eine gute Performance zu liefern, weil da muss ja viel stimmen. Da ist ja das, was man am Mikrofon sagt oder wie man sich gibt, genauso wichtig wie das, was im Ring passiert. Aber es ist durchaus ähnlich, würde ich sagen. Also ich glaube, auch da zählt so, wenn du das Lampenfieber nicht mehr hast, wenn du da nicht mehr scharf drauf bist, dass du da jetzt rausgehst und wenn du dich im Training nicht gut vorbereitest, dann es ist, glaube ich, gut aufzuhören, weil auch da können dann Verletzungen passieren und Wrestling ist tatsächlich, hat diese zwei Ebenen. Du bist halt der Sportler und du bist der Entertainer und du musst beide Säulen bedienen. Deswegen hat das auch einen Reiz, einen anderen vielleicht wie beim Wettkampfsport, wie beim Jiu-Jitsu oder beim Boxen oder so, aber es ist auch so, dieser sportliche Reiz und dieses Entertainment drüber zu bringen und das Lampenfieber gehört dazu. Wenn du dann nicht mehr geil drauf bist, da durch den Vorhang zu kommen und ausgebuht oder bejubelt zu werden, dann musst du es sein lassen. Wenn das Feuer nicht mehr brennt, dann können Verletzungen passieren und dann lieferst du auch nicht mehr so ab. Deswegen, ich glaube schon, dass es da sehr viele Parallelen gibt zu Boxern und MMA-Kämpfern und so weiter. Das ist schon irgendwo eine Gemeinschaft, glaube ich. Also wir sind alle da relativ ähnlich gepolt.
Super. Okay, Sebastian, vielen Dank.
Ich danke dir. Das müssen wir irgendwann wiederholen. Oder wenn es mal wieder einen großen Kampf demnächst gibt, dann machen wir so eine kleine Preview. Muss ja nicht 2 Stunden dauern. Machen. 20 Minuten mal. So der Experte seziert uns das auf dem Silbertablett, damit es auch jeder versteht. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag. Schön, dass du dabei warst.
Vielen Dank, Sebastian. Also dir auch alles Gute.
Das war's mit Hackmanns MMA Show. Ihr da draußen gebt gerne eine Bewertung ab bei Apple Podcasts oder kontaktiert mich. Ich bin @SebastianHackl bei Twitter und Instagram. Ansonsten bleibt ihr bitte sicher, sauber, safe. Ja, Kuss aufs Auge. Bis nächste Woche. Hackman out.
Hackmanns MMA Show mit Sebastian Hackl auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.